So, ihr Lieben, wir lachen schon wieder zwischen Vollmond und Sonnenschein. Und da mir darauf kein Reim einfällt, fangen wir einfach an mit unserem Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, bist du eigentlich wetterfühlig? Bist du mondsüchtig? Bist du Sonnenanbeter? Ja, Sonnenanbeter bist du schon, ne? Aber bist du so wetterabhängig?
Also ich bin wetterfühlig in der Form auf jeden Fall, dass ich bin krasser Sommermensch und ich genieße den Sommer, ich genieße Sonne auf der Haut. Also ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich viele von zu Hause, die jetzt hier zuhören auch, also Sonne auf der Haut, man fühlt sich doch direkt, na nicht zwangsläufig wie im Urlaub, aber einfach wie ein anderer Mensch. Irgendwie wie wenn man so Solarpanels gecharged bekommt. Also man friert nicht, man hat diese wohlige Wärme, die sich so nach innen auch rein zieht. Und da war heute tatsächlich ein sehr, sehr schöner Tag in Regensburg. Muss man ja auch mal sagen, wenn ich sonst ein halbes Jahr immer über das schlechte Wetter schimpfe, muss man auch mal betonen, wenn es jetzt frühlingshaft wird. Und wir haben jetzt gerade draußen, es ist Nachmittag, wir nehmen heute dann Nachmittag auf, wir haben draußen immer noch 18, 19 Grad, das ist ja schon echt spektakulär gut, sage ich jetzt mal. Das genieße ich, bin heute tatsächlich mit kurzer Hose auch gelaufen, kein Workout, einfach einen normalen Dauerlauf in kurzer Hose, ist ja auch schon mal nochmal einiges mehr an Lebensqualität, möchte ich fast sagen, aber ich habe extrem, naja gut, ich kann auch nicht sagen, dass ich extrem schlecht geschlafen habe, weil ich habe durchgeschlafen, aber ich schieb's mal irgendwie auf diese Vollmondkonstellation vielleicht, dass ich mich zu 0,0 ausgeruht fühle heute. Ich hatte Augenringe des Todes, als ich heute Morgen in den Spiegel geschaut habe und dachte mir, okay, so hat man früher ausgesehen, wenn man irgendwie Nächte durchgefeiert hat, wenn es wenigstens so wäre, ja.
Dann, als du noch jung warst.
Genau, als ich noch jung war, hat man das damals so gemacht und ist dann trotzdem zum Training und hat sich gut gefühlt. Und heute habe ich eigentlich halbwegs vernünftig geschlafen und fühle mich trotzdem irgendwie komplett leer. Also der Dauerlauf war echt eine Katastrophe heute. 20 Kilometer, 3,50 ist jetzt nichts, wo normalerweise es mir irgendwie, sag ich mal, eine besondere Herausforderung ist. Aber heute war wieder so ein Tag, wir haben es gerade schon off-record besprochen, wo ich an die Folge denken musste, so die Bestzeit-Ultras unter euch, die werden sich noch daran erinnern vielleicht. Das war in unserem ersten Jahr, vor Valencia war das ein paar Wochen damals davor, wo ich auch so einen richtigen Off-Tag hatte und irgendwo einfach mal die Uhr abgestoppt habe unterwegs und die ganze Umgebung, Natur mal auf mich habe wirken lassen und einfach mal versucht habe, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch die Pause gebraucht, das Ganze auf mich wirken zu lassen. Und heute nach 8 Kilometern...
Warum hast du nicht gemacht heute?
Ach, weil ich dachte, ich muss jetzt zurück und dann, keine Ahnung, irgendwie halt noch andere Sachen im Kopf, wo du halt denkst, ja, das muss ich ja, ich sollte das auch noch erledigen zu Hause dann. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt stehen bleibe und die Sonne mir hier quasi ins Gesicht scheinen lasse, da gab es ein, zwei sehr verlockende Bänkchen am Wegesrand. Ich bin heute im Regensburger, Leute werden jetzt wissen, von was ich spreche, im sogenannten Labertal gelaufen, also von Sinzing aus Richtung Alling und so weiter. Und das ist sehr schön da, also wunderschön, es ist sehr ruhig, es ist so ein bisschen so ein kleiner, der Weg ist meistens so am Waldrand, so ein bisschen erhöht oft und links ist dann so ein kleiner Bach, also es plätschert auch schön vor sich hin und da gibt es ein paar natürlich auch Bänkchen am Wegesrand und das war sehr verlockend, da einfach sich hinzusetzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Aber ich glaube, dann wäre ich halt auch nicht mehr nach Hause gekommen,
irgendwann geht ja die Sonne unter und dann wird es wieder
jetzt
frisch.
Jetzt nochmal 10 Kilometer nach Hause laufen, hätte ich auch keinen Bock gehabt. Deswegen dachte ich, komm, zieh's durch, Scheuklappen auf an den Bänken und irgendwie nach Hause.
Ja, wer weiß ja auch, was dein Werwolf-Ich heute Nacht gemacht hat.
Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht war ich auch tatsächlich draußen unterwegs und ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, genau so, ja. Aber du bist jetzt nicht so, dass, wenn es anfängt zu regnen oder so, dass du dann irgendwie schlecht draufkommst oder Muskelschmerzen kriegst oder dergleichen.
Also das wäre jetzt übertrieben. Also da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Esoterische abdriften sozusagen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, ich will das gar nicht schlecht reden. Es gibt wirklich Menschen, die da auch gerne Migräne oder sowas bekommen. Davon bin ich Gott sei Dank verschont. Es ist schon so, das kann ich schon sagen, wenn ich mehrere Tage, was ja in Regensburg durchaus im Herbst, Winter sein kann, wenn da keine Sonne ist und so hochnebelmäßig und alles nur grau jeden Tag, das finde ich schlägt dann auf Dauer schon ein bisschen aufs Gemüt. Genauso wie halt, wenn jetzt Frühling wird und man wirklich mehr wieder mit Sonne in Kontakt kommt, das natürlich sich einfach, weiß ich nicht, es fühlt sich besser an einfach irgendwie. Da schiebe ich mal drauf, dass ich im Sommer geboren bin und das vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie in mir verwurzelt und verankert ist. Ansonsten sollte ich eigentlich dankbar sein, dass ich gerade wieder laufen kann, denn Ich hatte auch eine kleine Down-Phase sozusagen seit unserer letzten Aufnahme. Das ist ja auch ein Vorteil unseres Podcasts, dass man solche Themen ja mal hier besprechen und platzieren kann, um den Leuten ja mal einen Einblick zu geben, dass auch bei uns sozusagen bei den uns Profis, uns Berufssportlern, wie auch immer man das ausdrücken möchte, ja nicht immer alles nach Plan läuft. Denn ich erinnere mich, dass wir letzte Woche noch aufgenommen haben, nachdem ich Mittwoch ein sehr gutes Programm gemacht habe. Und das war soweit auch cool. Donnerstag war dann eigentlich ein entspannter Dauerlauftag, war jetzt relativ unspektakulär. Hatte da aber schon so das Gefühl, dass mein rechtes Sprunggelenk, dieses Sprunggelenk, mit dem ich eben auch in Kenia da doch ein bisschen Probleme hatte und ein kenianisches Krankenhaus aufsuchen musste.
Wir hatten ja die letzten Tage schon ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt schließt sich für mich auch so ein gedanklicher Kreis, ja?
Ja, es ist dieses Sprunggelenk und da hatte ich dann doch ein paar mehr Probleme. Also es ist irgendwie sehr, sehr fest gewesen und dadurch auch gewisse Nerven, die so ja, so parallel zur, ich weiß nicht, wer wie anatomisch ihr so fit seid, aber parallel zur Achillessehne so verlaufen, der Peroneusnerv, der scheint wohl da irgendwie irritiert gereizt zu sein. Auf jeden Fall war es Freitag so, dass ich meinen Laufschuh anhatte, um noch vor dem Krafttraining laufen zu gehen und das hat so geschmerzt, nur mit dem Laufschuh anziehen, wo ich schon dachte, man sieht ja äußerlich nichts, das sieht ganz normal aus, da ist keine Schwellung und nichts, aber es hat einfach sehr weh getan, dass ich dachte, nee, das ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Und Gott sei Dank bei meinem Physiotherapeuten des Vertrauens, Jan Kerler, der hat noch eine, wie soll ich sagen, Sonderschicht eingelegt, da war die Praxis komplett leer, Freitagnachmittag, nur wir beide waren noch da. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt, dass er jetzt länger geblieben ist wegen mir. Und das haben wir aber auch da, trotz aller Fähigkeiten, die er hat und auch Kraft, muss man ja sagen, das haben wir nicht gelöst bekommen. Also es war offensichtlich so, dass einer meiner Fußwurzelknochen sozusagen irgendwie ein bisschen abgekippt ist so und dadurch verkantet im weitesten Sinne, das klingt jetzt sehr technisch, aber dadurch eben der Vorfuß, Rückfuß sich nicht frei voneinander bewegen kann und dadurch sehr viel Stress an die Ferse und auch theoretisch natürlich auch an den Achillessehnenansatz irgendwann weitergegeben wird. Und und dann Wochenende war ich nicht laufen. Samstag, Sonntag war ich tatsächlich nicht laufen, weil ich einfach Probleme hatte, wenn ich einen Schuh angezogen habe. Wir waren ja trotzdem draußen, die Sonne ein bisschen genießen, spazieren gehen. Mit Barbara war ich unterwegs, um auch ein bisschen die frische Luft zu bekommen und so. Aber hat sich da auch so nicht so richtig geil angefühlt. Egal, wie man das selber sonst noch zu Hause behandelt hat, mit Mini-Blackroll, mit Golfball, keine Ahnung, gibt's ja tausend Sachen, um das alles ein bisschen aufzulockern. Und daraufhin Montag früh 10 Kilometer wieder gelaufen, einfach um auch mal was zu testen. Das war so okayisch, würde ich sagen, war jetzt nicht geil, war aber es auch nicht so schlecht, wie es am Freitag war. Und hatte daraufhin das große Glück, dass ich sehr spontan zu meinen, ja, wenn man so will, meiner Special Force an Ärzten noch mal nach München konnte. Die haben das dann sich auch noch mal angeguckt, sowohl Ultraschall als auch behandelt. Und jetzt war es Dienstag, war schon deutlich besser. Heute war es wieder so lala. Mal gucken, was es wird. Manchmal ist es ja auch immer ein bisschen ein Mysterium, was genau nötig ist, um sowas wieder hinzubekommen, dass das flutscht. Das Problem ist natürlich immer, wenn was in der Statik, das mal ganz allgemein für euch zu Hause, wenn was statisch nicht in Ordnung ist, das kann natürlich jetzt im Fuß sein, im Fußgewölbe, wie auch immer. Kann natürlich aber auch mal sein, dass bei euch im ISG was blockiert ist oder in der Lendenwirbelsäule irgendwas fest ist. So statische Probleme werden in den seltensten Fällen besser, wenn man einfach immer stumpf drauf weiterrennt. Sondern da sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung an diejenigen zu Hause, besser Hilfe suchen in Form von einem Physiotherapeuten, einem vielleicht Orthopäden, Chiropraktiker, solche Leute, die das eben wieder gerade rücken, weil je nachdem, wie viel ihr trainiert oder für was ihr euch vorbereitet, ist das in der Regel nicht damit getan, darauf zu setzen, dass sich das wie zum Beispiel, wenn ein Muskel mal fest ist, von alleine löst, sondern meistens wird irgendwas dann immer schlechter, weil man halt nicht gleich belasten kann sozusagen. Und mal gucken, ob ich jetzt morgen ist Donnerstag, wir nehmen heute Mittwochs auf, morgen mal wieder eine Tempoeinheit machen kann. Und wie ich die machen kann oder ob ich Freitag dann nochmal nach München muss, aber tatsächlich ist ja nächste Woche auch der Berliner Halbmarathon und da würde ich natürlich wahnsinnig gerne starten, aber da sollte halt auch Fuß auch bis dahin belastbar und schmerzfrei sein.
Ja, das sind ja so komplexe Zusammenhänge, ne?
Ja.
Haben wir ja schon gesagt, das fängt ja bei den Zähnen oft an, ja, also dass da alles aufeinander sitzt.
Voll,
ja,
voll.
Über Wirbelsäule, du hast es angesprochen, ne, die Gelenke, wo das dann halt übersetzt wird in Richtung Beinachsen und so weiter.
Hüfte, etc.
Ja, bis hin zu, ich habe da immer mit dem Fibula-Köpfchen ein bisschen Probleme, ja, dass das oft fest sitzt. Und
jetzt
dann
auch
sind
bei mir gerade. Aber ja, warum? Weil irgendwas
Schienen
unten nicht
Muskeln,
passt.
Ja, genau, dann sind die Schienen bei Muskeln so super hart.
Oh ja.
Ja, passiert leider auch, wenn man relativ viel Rad fährt, dass die dann halt so ein bisschen hart werden.
Aha. Vom Ziehen dann wahrscheinlich, oder? Vom
genau, ah, ja. Ne, das, weil man ja den Fuß nach oben kippt. Ja. Ja, also das passiert zum Beispiel auch, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag lang nicht laufen gehen würdest, sondern Walking, dann hättest du wahrscheinlich furchtbare Schmerzen im Schienbeinmuskel.
Okay.
Ne, weil, oder jetzt mal so sportliches Gehen.
Weil, ne, der Fußaufsatz ganz anders ist.
Genau, ja, macht das nicht, wenn ihr was vorhabt, also in Richtung Lauf, ja, und so sportliches Gehen mal ausprobiert. Man kriegt da sofort richtig fiesen Muskelkater im Schienbeinmuskel von. Und dann setze ich das ja fort, ja, wie du gesagt hast, ja, Sprunggelenke und dann natürlich diese ganze kleine Mechanik im Fuß drin.
Ja.
Das ist ja hochkomplex, wenn ihr euch das mal anschaut.
Fuß ist
auf
Wahnsinn.
Einem Schaubild, also, ja. Wie viel Knochen, Sehnen da alleine durcheinander laufen.
Sehr kleinteilig alles.
Ja, plus alle Nervenbahnen enden auf der Fußsohle.
Ja.
Ja, das macht es nicht einfacher. Und wenn sich dann mal irgendwas anfängt zu entzünden, aber oft ist ja auch so, dass man irgendwo Schmerzen hat, ja, haben ja, glaube ich, alle Läuferinnen und Läufer schon mal irgendwie gehabt und man weiß nicht, wo es herkommt.
Ja.
Also ist es jetzt von der Lendenwirbelsäule, ist es vom Knie, ist es von der Schiefstellung und, ja, das ist oft nicht so einfach zu fassen, leider, ja. Und dann nicht laufen ist zwar dann angezeigt und das Abklären.
Genau.
Aber wenn man es nicht abklären kann, was machst du dann? Ne? Also, weil es ist manchmal auch nicht nur damit getan, nichts zu machen.
Nee, gar nicht. Also,
dann kommt es sofort wieder,
genau.
Sobald du wieder anfängst und nicht die Problematik gelöst hast.
Ja. Da bin ich ganz bei dir, Ralf. Also du musst natürlich dann schon versuchen, wenn du nicht läufst oder laufen kannst sozusagen, natürlich zu gucken, dass man diese Ursache A findet und B hoffentlich dann beheben kann. Weil genau, wenn statisch was nicht passt, angezeigt, nicht zu laufen, ist es deshalb, damit man halt nichts schlechter macht sozusagen oder irgendeine Art von Fehlbelastung bekommt. Aber sowas löst sich halt meistens jetzt auch nicht von alleine dann in Luft auf, sondern da muss man dann auch wirklich sich jemanden suchen, hoffentlich in der Umgebung, der vielleicht dann auch gewisse sportliche Erfahrung, sportlichen Background hat, um dann da weiterhelfen zu können. Also oftmals ist es ja so, das fasziniert mich ja dann schon, wenn ich in Kenia beispielsweise im Training bin, wenn ich jetzt so jemanden wie Jan Kerler nehme als Beispiel, top ausgebildeter Physiotherapeut, osteopathische Kenntnisse, war mit der U21 DFB bei, übrigens auch in Rio, da haben wir uns ja auch getroffen, quasi Olympischen Spielen, dann jetzt einige Jahre auch für die A-Nationalmannschaft gearbeitet, super, also der hat schon viel gesehen. Wenn ich jetzt das vergleiche mit Physiotherapeuten in Kenia, die jetzt gar keine, ich will jetzt das gar nicht schlecht reden, aber die haben jetzt keinerlei medizinisch-physiotherapeutische Ausbildung, wie wir das jetzt irgendwie kennen, in irgendeiner standardisierten Form. Das heißt aber nicht, dass die jetzt zwangsläufig schlecht sind. Die machen das halt anders und die machen extrem viel mit Erfahrung, weil das Problem, oder was Problem, aber Problem ist ein falscher Ausdruck, aber die arbeiten natürlich eigentlich täglich nur mit Weltklasseathleten, weil das ist ja der einzige Kundenstamm in Kenia, der sich sowas leisten kann.
Mit Läufern, ne?
Genau, und deswegen kennen die halt so total, eigentlich alles, was bei uns vielleicht auch manchmal ein bisschen exotisch oder komplexer ist, weil bei Jan, der hat natürlich die komplette Bandbreite von Patienten, also von Sportlern zu Nichtsportlern, alles Mögliche. Dort sind nur Profiläufer oder Marathonläufer Patienten und dementsprechend haben die ein extrem gutes Feeling und Händchen für, sag ich mal, Sport, also für sportartspezifische Baustellen, also läuferische Baustellen, Überlastungsbaustellen oder jemand knickt um, Supinationstrauma, das habe ich schon 5000 Mal gesehen, weil das ist wahrscheinlich, hat er jeden zweiten Tag mal irgendeinen, dann kippt der Muskel, der Fußwurzelknochen vielleicht so ab, das muss ich so hinbiegen, dass das wieder passt. Und das ist, also Erfahrung ist da, glaube ich, schon, macht da auch viel aus, sage ich mal, neben einem natürlich anatomischen Grundverständnis und im Zweifelsfall in Deutschland oder in Europa auch eine guten Ausbildung. Aber ist schon, lebt natürlich schon davon, dass man sowas schon mal auch dann gesehen hat und diese Zusammenhänge dann bekommt.
Ich habe aber, was du auch sagtest, eine ganze Zeit lang, also eher 2 Jahre, so eine brutale Festigkeit im linken Fuß gehabt, ne? Weil mein rechtes Bein länger ist als mein linkes.
Ah.
Ja, und dann hast du immer eine schiefe Belastung.
Ja.
Ja? Ja. So, dann kann man halt überlegen, ob man es ausgleicht, aber in der Regel ist der Körper ja so konditioniert, dass der das halt über die Jahre ausgeglichen hat.
Ja, ja. Ne?
Nur irgendwo kommt es dann halt an, ja, kommt die Fehlstellung dann halt an. So, und dann ist der Körper natürlich auch in der Lage, das so brutalst festzumachen,
ja,
dass selbst Menschen wie Jan, ja, oder hier meine Jungs in Leverkusen, die ja praktisch den ganzen Tag mit Leistungssportlern zu tun haben, selbst mit grober Gewalt, sage ich mal, ja, das nicht gelöst kriegen.
Also ich glaube, ja, Jan...
Weil der Körper so brutal dagegen hält. Es ist ätzend, aber es ist leider auch...
Erstaunlich auch.
Es ist
echt unfassbar. Ich weiß nicht, wer am Ende mehr geschwitzt hat, Jan oder ich, weil er versucht hat, das da rein...
Du warst der geschrien hat. Du verwechselst das.
Also das tut ja gar nicht so arg weh, aber du merkst ja natürlich, was da für Kräfte wirken, wenn das versucht wird, das entsprechend, auch wenn das eingestellt ist, und so hinzudrücken und so hinzubiegen. Und da habe ich dann schon, gedacht, ey Mann, das tut mir auch echt leid, weil man hat jetzt hier Überstunden. Und wir kriegen es einfach nicht hin. Und ich versuche ja locker zu sein, alles zu entspannen, so gut ich das kann. Aber ja, es ist, wie du sagst, der Körper, das ist wahrscheinlich auch manchmal dann einem gewissen Schutzmechanismus geschuldet, sage ich jetzt mal. Also Beispiel, klassisches Beispiel ist normalerweise, wenn man umknickt, selbst wenn da jetzt nicht irgendwie was an- oder abreißt, sage ich jetzt mal, ist es ja reflexartig so, dass der Körper ja versucht, dass diese Überdehnung oder was auch immer, dass das ja nicht nochmal passiert. Und der Reflex ist, dass natürlich die ganzen angrenzenden, umliegenden Muskeln total fest werden. Die Fußsohle wird fest, die ganze äußere, ja, auch Wadenmuskulatur im Prinzip, diese Peronealsehnenbereich, der wird total fest, damit halt das nicht nochmal nach außen umknicken kann. Ist einerseits vom Körper natürlich sehr schlau, ist natürlich, wenn du weiter Sport machen möchtest, in dem Fall laufen, nicht so gut, weil natürlich das total diese Balance und dieses Verhältnis der Muskelspannung im Unterschenkel und auch im Fußbereich natürlich total aus der Balance alles bringt und zu eben Fehlbelastungen dann auch führen kann.
Aber ist natürlich tatsächlich so ein kleiner Klassiker, deshalb habe ich ja gesagt, da schließt sich für mich gedanklich so ein Kreis. Mhm. Nach einem Trauma, sprich Umknicken, ja, ja, was du hattest,
ja,
sind das dann halt so latente Geschichten, die einem erst nicht auffallen.
Genau, genau, genau. Ja,
weil du hast halt die Akutversorgung, wenn ich das halt aus der Ferne beurteilen kann, sehr gut hingekriegt, weil du ja relativ schnell wieder lauffähig warst.
Ja,
ja. Aber damit ist es noch nicht vorbei, ja, weil solche Sachen eben länger nachwirken, ja. Und dann hältst du das Ding einfach irgendwo ein ganz klein bisschen schräg oder was auch immer, ja. Oder die Nummer im Mittelfuß war da schon bei dieser Umknickaktion.
Klar.
Ja, und manifestiert sich jetzt erst.
Kann,
ja, das ist,
kann gut sein.
Mysterium Körper, ich sage es dir.
Es ist auch wirklich, die Suche nach Ursachen ist auch so komplex und schwierig. Es ist oft die Frage Henne oder Ei, auch bei manchen anderen Sachen, wenn es jetzt mal losgelöst wird von dieser Umknickaktion, auch von anderen Themen. Kommt das von oben? Kommt das von unten? Ist das jetzt oben schlecht, weil es oben losging? Oder hat es vielleicht noch höher mit irgendwie Wirbelsäule irgendwas? Also das ist echt Wahnsinn. Ich finde deswegen auch, ich bin nach wie vor, obwohl ich jetzt so lange Sport auf dem Level mache und dadurch ja, wenn ich jetzt nicht so intensiv Sport machen würde, wäre ich jetzt auch nicht so regelmäßig mit Ärzten und Physios in so einem engen Austausch. Aber gerade weil das so der Fall ist und man über die letzten, naja, sagen wir mal, ja, fast schon 20 Jahre, das klingt irgendwie crazy. Also ich glaube, ich muss selber kurz überlegen müssen, Moment mal, es ist doch, also.
Aber stimmt.
Das ist doch, das klingt zu lange auf jeden Fall. Nee, also hat man natürlich ein sehr enges und oftmals ja auch vertrautes Verhältnis zu solchen Medizinern, Physiotherapeuten etc. Und ich bin auch nach so vielen Jahren immer wieder geflasht, was die für ein Händchen haben im wahrsten Sinne des Wortes. Also so dieses Anfassen, Fühlen. Manchmal brauchst du ihnen gar nichts sagen, und die wissen mit ihren Händen sofort, was Sache ist. Und du kannst die auch gar nicht jetzt, selbst wenn du sagen würdest, oh, das ist alles super, kannst du die gar nicht bescheißen, weil die fassen irgendwas an und merken, ja, aber der Muskel ist viel fester als der andere oder sowas, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder manchmal gibt es Dinge, letzte Woche, glaube ich, nach der Longrun-Sache oder so, dachte ich, habe ich gemeint, so, ja, war ein geiles Wochenende, Samstag Tempo, Sonntag 40 Longrun, alles super, war gestern laufen, alles passt. Und dann hat Jan so seitlich am Oberschenkel so gemeint, so ein bisschen hingefasst rechts, so, ja, aber so Traktus außen, also Oberschenkel Außenseite, die ist schon ein bisschen fest, oder? Nö, merke ich jetzt, also habe ich nichts gemerkt beim Laufen. Ja, leck. Da hat er dann 2-3 Punkten da reingedrückt. Ich dachte, ich spring von der Bank, ey, einfach das. Ich habe das gar nicht gemerkt jetzt, dass da so ein Engstellen irgendwie dann auch entstehen. Das ist ja dann auch oft ein Versorgungsproblem, dass dann eben was nicht mehr richtig versorgt wird. Das finde ich brutal, wie solche Leute sowas fühlen oder teilweise auch sehen, wie du dastehst vor denen oder so. Ist wird auch nach so langer Zeit bei mir nimmt da der Respekt nicht ab. Ganz im Gegenteil. Also finde ich immer noch extrem faszinierend.
Und wie können wir das verhindern? Wichtig, mehr Gymnastik.
Ne? Das ist grundsätzlich natürlich angezeigt. Aber
machen wir ja alle wahnsinnig gerne.
Ne?
Vor allen Dingen vor so einer Veranstaltung. Ne?
Ich bin gespannt. Also das,
ja, meine, der Punkt ist ja...
Ja, schreibt das da gerne unter den Beitrag am Freitag. Das ist jetzt meine Hausaufgabe für die Leute, die hier zuhören. Für die Leute, die auf Instagram unterwegs sind, schreibt gerne am Freitag uns mal unter den Post in den Kommentaren. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wer von euch macht regelmäßig nach dem Laufen oder vor dem Laufen, ich weiß nicht, wie ihr das präferiert, irgendeine Art von Gymnastik, Mobilisation, Stretching oder was ganz anderes oder Yoga. Yoga muss ja jetzt nicht zwangsläufig mit der Laufeinheit.
Oder was abgespaced ist, Yoga.
Ja, vielleicht auch zum Start in den Tag, meine ich halt so, einfach so generell. Wer macht das? Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube nicht so viele. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
Also, wenn man ja irgendwie vorbeugen will, dann nützt ja die Gymnastik nach dem Laufen nichts. Ja. Ne? Also da gibt es ja auch, also zu Gymnastik und denen gibt es ja alle 3 Jahre
neue konträre
Ansätze, ja, also komplett konträre Ansätze. Aber eins ist sicher: Mobilisierung, also einmal Durchbewegen aller wesentlichen Gelenke, ja, schützt schon mal vor sehr vielen Fehlstellungen und Fehlspannungen und so weiter. Ja, das muss man natürlich im Zweifel dann entweder morgens machen oder vor der körperlichen Betätigung. Weil dieses Warmmachen, ja, was ja viele machen, so warm machen, das ist nicht so effektiv, wie viele meinen, ja, weil die tatsächliche Veränderung in der Muskulatur oder im Band-Sehnen-Apparat ist nicht so krass, wie sich das viele Leute vorstellen. Mhm. Ja. Das passiert eher durch Dehnen oder eben durch Mobilisierung als jetzt durch, also der Klassiker ist ja Einlaufen.
Ja.
Ja. Also ich meine, es gibt ja sehr viele andere Sportarten, die sich kaputt lachen über Leichtathleten, ja, weil die ja erstmal einlaufen. Ja, sich dann erstmal hinsetzen, ja, und stundenlang Gymnastik machen und dann mal irgendwann anfangen, da sind die meisten anderen Sportarten schon fertig. Ja.
Das
stimmt. Aber die Durchmobilisierung, ja, der wesentlichen Gelenke, die an der jeweiligen Bewegung beteiligt sind, das kann schon eine Menge wirklich verhindern an Geschichten. Ja. Und nicht vergessen, was machen wir normalerweise? Klar, wir sitzen rum, ne? Ja, das kommt ja dazu. Wir sitzen rum, sind immer irgendwie krumm, keine Ahnung, hängen ab, ja, wir liegen krumm im Bett auf dem Sofa, I don't know, ja, sitzen im Auto und so weiter, ja. Triathleten, was machen die? Klar, die sitzen auch noch am Fahrrad rum, ja.
Stimmt, das stelle ich mir auch krass vor. Das kann eigentlich auch auf lange Sicht jetzt fürs Laufen betrachtet nicht so gut sein.
Nee, Ilepsoas ist halt ganz, ganz, ganz großes Problem, ne? Weil du dadurch, dass du jetzt mal zusätzlich zu dem, was du im Alltag schon sitzt, ja, Klammer auf, immer zu viel.
Ja.
Dann halt auch noch stundenlange Belastung im gebeugten Zustand, also ja im relativ stark gebeugten Zustand hast. Und da ist bei den allermeisten so eine Spannung drauf, ja, selbst mit regelmäßigen Dehnen, ja, ist das immer noch so, dass die ganz schnell die Hüfte gekippt haben.
Ja.
Ja, und dann ist das mit dem Laufen auch nicht schöner und dann kommen die Folgegeschichten da raus.
Ja, ja.
Ja, weil also erstens dehnen ist das eine, das andere ist natürlich den Antagonisten stärken, ne? Also, was weiß ich, Ausfallschritte, ja, im Kniebeugen oder. Aber wer macht das denn bitte?
Das ist jetzt genau, das wäre noch ein Step weiter als regelmäßig zu mobilisieren und zu stretchen. Also zum Thema Stretching muss ich sagen, das mache ich auch weniger, als ich wahrscheinlich sollte. Also kann man immer mehr machen auf jeden Fall. Was ich tatsächlich regelmäßig mache, interessant, dass du das auch angesprochen hast, ist vor dem Laufen, vor den Laufeinheiten, das muss gar nicht so lange sein, ich sag mal so 5 Minuten, maximal 10 Minuten, dieses Durchmobilisieren. Also wie heißt das, Katze-Kuh, ne? Also Hohlkreuz, dann
Katze-Kuh?
Katze-Kuh habe ich jetzt, habe ich das so genannt, also Pferde-Rücken, Katzenbuckel oder wie heißt das? Also ihr wisst schon, Vierfüßlerstand, quasi Rücken durchdrücken, Rücken durchsacken lassen, dann Hüftkreisen finde ich ganz gut, also auch in dem Vierfüßlerstand so ein bisschen die Hüfte kreisen, das, da, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber
knapp.
Das
ist auch optisch geil, ja, also für die anderen jetzt.
Absolut, am besten so, dass nicht so viele Leute zuschauen können, aber das ist auch ganz gut für die, naja, du bewegst halt so ein bisschen die den Hüftkopf praktisch, eine Hüftpfanne ja so ein bisschen dann durch, da ist bei mir schon auch so, dass sich da manchmal ein bisschen was löst. Dann natürlich auf dem Rücken liegen, irgendwie Bein ranziehen, Bein auch mal, mit, wenn man so ein Seil hat oder so ein Däuserband, Bein so ein bisschen dynamisch hoch runter, um die Nerven schon mal so ein bisschen anzuregen. Auf der Black Roll oder nennen wir es Foam Roller, um hier kein Product Placement zu betreiben, die uns nicht sponsern hier, aber ihr wisst, was ich meine, eine Rolle, sich da drüber legen, Rücken ein bisschen ausrollen, Nacken auch ein bisschen ausrollen, sowas mache ich schon morgendlich, und auf dem Fußrücken absitzen, ist auch wichtig, Fußrücken absitzen, da kann man oftmals selber auch zum Beispiel Blockaden im Fuß lösen, sodass der Talus, also der Fersenknochen, quasi wieder durchgleitet zwischen den Malleolengabeln. Das kann da oft klappen. Und ja, wer
sagt. Das ist schon, da merkt man, ne, dass du sehr häufig beim Physiotherapeuten bist. Ne? Du schmeißt dir die Farbbegriffe
so durcheinander. Das echt hat geil. Angefangen, als ich irgendwie so 16, 17 war. Und damals dann doch halbwegs regelmäßiger das losging mit Physiotherapie. Und ich kann dir sagen, warum ich mir das irgendwann angewöhnt habe, weil. Ich dachte mir, damals war nicht ersichtlich, dass das in so eine leistungssportliche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Karriere, aber weiter geht, also ausgedehntere sportliche Aktivität münden wird, weil ich kam da ja erst aus dieser wachstumsproblematischen Phase mit den Knien und sowas. Damals war das so das erste Jahr, was sportlich gut war dann wieder, aber wo ich auch dachte, boah, das wäre geil, wenn man das länger machen könnte. Und mir war es irgendwann einfach zu blöd, zum Physio zu gehen und zu sagen, mir tut mein Fuß weh. Also das ist ja dann doch mal ein bisschen kleinteiliger, was genau tut dir da weh? Und deswegen habe ich angefangen, immer die Physios zu fragen, was sie gerade machen. Ich habe mir den Schmerz ungefähr gemerkt, was irgendwie wehtut, was ist nicht so gut. Dann habe ich gefragt, was ist das, was ihr macht und wie heißt der Muskel oder die Sehne? Und ich, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht ein Anatomie-Experte, aber zumindest so die meisten laufrelevanten Spots, sage ich jetzt mal, im Beinbereich, da habe ich so die Fachbegriffe halbwegs drauf. Und es hilft auf jeden Fall sehr viel mehr, wenn du irgendwo hinkommen kannst und sagst, von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, das und das ist nicht optimal, bin aber natürlich auf deine Meinung gespannt und keine Ahnung, deswegen Talus, Malleolengabeln und ja, das ist im Fußbereich, war bei mir jetzt eben aktuell nicht so optimal.
Ja, die Malleolengabeln sind nicht für die Spaghettis geeignet, ja, aber ich kenne auch sehr viele Physiotherapeuten und Ärzte vor allen Dingen, ja, die das ganz geil finden, wenn die Patienten schon mal direkt mit Fachbegriffen anfangen und eine eigene Diagnose aufstellen.
Ist tatsächlich ja, ein dünnes Eis.
Ganz beliebt.
Ja,
ganz
auf was beliebt, man sich ja. begibt. Also ich würde niemals mit Dr. Google in eine Praxis ja, kommen genau, und den Leuten Klassiker. Direkt mal sagen.
Also ich weiß schon, was ich habe. Ich brauche hier eine Spritze.
Genau, das ist ganz schlecht. Würde ich auch nicht empfehlen. Es ist natürlich dann bei den Leuten, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, ist das natürlich, wissen die, dass man sich damit besser befasst, aber tatsächlich war es in München jetzt so, dass ich bei einem neuen Arzt war, also neuen Arzt, den ich noch nicht kannte, der war vertretungsweise momentan da, weil der Arzt, bei dem ich sonst bin, Dr. Hane, der ist aktuell mit dem DFB wieder unterwegs. Und dem habe ich halt geschrieben am Montagmorgen, meinte so, oh, Wochenende war nicht geil, machen mir ein bisschen Sorgen, ich weiß nicht genau, woran das gerade hängt, aber irgendwas passt nicht, ich würde gerne mal vorbeikommen. Dann habe ich gesagt, ja, finde er gut, am besten immer lieber zu früh als zu spät, nur er ist die nächsten 10 Tage nicht in München. Und ich so, ah gut, das ist natürlich jetzt nicht so super. Und dann hat er gesagt, er hat da in der Praxis jemanden, der ihn vertritt und der ist gut und er wird mit ihm sprechen und ich soll einfach mal kommen. Und da dachte ich mir jetzt dann auch so, ja gut, wie machen wir das jetzt? Also der kennt mich jetzt noch nicht, aber ich soll dem irgendwie, also, aber das habe ich, glaube ich, sehr sympathisch hinbekommen. Ich meinte halt schon, dass ich dann sehr viel Sport treibe, aus beruflichen Gründen. Und dann hat er aber schon direkt angefangen, so zu unterbrechen, meinte so, ich habe ihre Akte hier gerade schon mal durchgestöbert, weil Jochen meinte, ich soll mir da mal einen Überblick aber verschaffen. Aber
hat er länger für gebraucht.
Das war sehr viel zu lesen. Und er meinte so, Sie machen sehr intensiv Sport, wie ich gesehen habe, und Sie haben auch noch nicht so viel ausgelassen.
Oh, stimmt. Ja.
Aber ab da war dann klar, dass wenn ich jetzt dem irgendeinen Fachbegriff sage, so mehr oder weniger, wo ich denke, wo ich gesagt habe, ich glaube, also mit meinem Physio haben wir das und das versucht zu machen, das ging jetzt besser oder nicht so gut, und dann, der hat das natürlich dann total verstanden und fand das ja dann auch angenehm, wenn man da auf einer so spezifischeren Ebene schon gleich auch ein bisschen abwägen kann, was machen wir, was machen wir nicht. Und ich hatte halt auch gesagt, weil er natürlich, der wollte auch alles richtig machen, weil er mich noch nicht kannte, ist ja auch gut. Er hat halt zwei Optionen vorgeschlagen, was so beispielsweise Anspritzen anbelangt mit so homöopathischen Sachen und so eine Hyaluronsäure wird gerne gemacht, um so so Schmierprozesse im Gelenk zu fördern wieder. Und da war halt so die Sache, da hab ich gesagt, ja, wir könnten das jetzt machen oder wir könnten eine MRT machen.
Schild.
Alles gut.
Ich bin aber nicht dran.
Bei Ralf klingelt die Nader, die Doping-Kontrolle ruft gerade an.
Nee, das war Telefon. Dürfen die anrufen? Nee, ne?
Doch, oder? Mit unterdrückter Nummer dürfen sie anrufen, ja.
Ja, es war nicht unterdrückt. Es war nicht die Nader.
Und dann hat er halt gesagt, ja, oder wir machen halt eine MRT, um jetzt komplett auf Nummer sicher zu gehen und zu gucken, was ist in dem Gelenk los. Wenn er wusste das dann von Kenias, habe ich mir natürlich erzählt. Und dann habe ich aber auch gesagt, ganz ehrlich, Sportler haben nie Zeit. Mein Vorschlag wäre, wir machen Option A, wir behandeln das, ich fahre nach Hause, ich gucke, wie die nächsten Tage trainingstechnisch sind. Wenn das nicht besser wird, habe ich eh ein Problem im Hinblick auf den Berliner Halbmarathon zumindest. Dann können wir immer noch am Freitag ein MRT machen und schauen, ob doch mehr los ist als das. Aber ich habe gesagt, wir verlieren es nur Zeit, wenn wir jetzt erst ein MRT machen, können wir heute wahrscheinlich nicht mehr behandeln. Dann fahre ich wieder nach Hause und wir sind kein bisschen weiter in dem Versuch, das besser zu machen. Und das heißt, ist dann jetzt gar nicht so, dass man jetzt versucht, den Ärzten was aufzuoktroyieren, sage ich jetzt mal. Das ist nämlich meistens auch nicht gut, weil die sind ja schließlich die Experten, deswegen geht man da auch hin. Aber ich sag mal, in so Ausnahmefällen, wenn die auch merken, da hängen ja ein paar andere Faktoren bei mir jetzt als Berufssportler noch mit dran, dann sind die natürlich da auch offen und im Zweifelsfall sogar dankbar für, wenn man ihnen eine Entscheidung abnimmt.
Ja, also ich glaube, wenn man erstmal mit einer Frage hingeht, ist glaube ich, alles okay. Ne?
Ja.
Wenn man nicht gleich mit Aussagesätzen kommt.
Ich habe bei Google gelesen, das ist das und das. Ja. Da denke ich mir auch, okay, da musst du auch nicht zum Arzt gehen.
Ja, so ist das, ne? Ich habe das ja mal alles lernen müssen mit den ganzen Begrifflichkeiten und Muskeln und hast du nicht gesehen, das, ja? Das allermeiste habe ich wieder vergessen.
Stelle ich mir krass vor. Das stelle ich mir krass vor. Also wenn du das wirklich komplett alles mal die ganzen lateinischen Begriffe lernen musst.
Das ist ja immer eine Frage,
wie viel Informationen sind das? Ich hatte 20 Jahre Zeit, für die beiden Sachen einigermaßen hinzubekommen.
Das ja, aber das lernst du ja jetzt erstmal fürs Kurz-Mittelzeitgedächtnis. Ja. Und entweder befasst du dich dann halt permanent mit bestimmten Dingen oder nicht.
Ja.
Ne? Mein Lieblingsmuskel ist ja der Sternocleidomastoideus.
Den habe ich noch nicht gehört, deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass der nicht in den Beinen ist.
Nein, was macht der? Ja, genau.
Ein Schultermuskel.
Nein, ist der Muskel am Hals, ja, also rechts und links,
okay.
Der den Kopf dreht oder hält.
Ja?
Und da hatte ich mal den schlimmsten Muskelkater meines Lebens.
Was hast du gemacht? Ich habe eine Idee. Metal-Konzert und warst das ganze Konzert am Headbangen. Und deswegen war das total...
Also schon wegen Metal, totaler Quatsch. Ja. Also erstens war ich da ja total trainiert, okay. Ja, aber ich bin ja nicht zu Metal-Konzerten, weil das war nicht meine Richtung, sondern Punk war natürlich meine Richtung, ne? Also hart, härter. Aber da war ich ja trainiert, das war nicht der Punkt. Tatsächlich, als ich das vielleicht zweite, dritte Mal am Stützpunkt in Wattenscheid Stabhochsprung gemacht habe. Und zwar war das so eine Vorübung, die sinnvoll ist und die eigentlich auch total Spaß macht. Man sticht nicht in den vorgesehenen Kasten für den Stabhochsprung ein, sondern in die Sandgrube.
Okay.
Ja, und lernt erstmal sich an dem Stab praktisch zu bewegen und den halt also als Konter zu nutzen. Ja, weil man hat ja praktisch so eine Zweipunktgeschichte, ne? Also mit dem rechten Arm normalerweise hält man oben fest und mit dem linken geht man halt gegen. Ne? So, dass man mal so lernt, was macht der dann eigentlich, der Stab?
Wie viel Impuls bekommst du zurück?
Genau.
Ja, ne? Ja.
Und da war dann halt schon so eine kleine Drehbewegung drin und dann rückwärts abrollen in den Sand.
Oh.
Und ich wollte dann immer nicht den Kopf in den Sand reinmachen und habe dann immer gegengehalten.
Aha.
Ey, am nächsten Tag habe ich gedacht, mir platzt der Hals.
Ach, shit.
Und das ist halt so ein Muskel.
Ist sehr unangenehm, ja, oder?
Der so ganz taktil empfindlich ist.
Ja.
Ja, weil das sind ja hier, wie gesagt, die beiden Muskelstränge rechts und links am Hals.
Der Physio das dann so ein bisschen umschlossen mit den Fingern und kann man da
wenn
was
der
machen?
Schon, wenn der da schon dran gefasst hat, da ich habe wirklich geschrien. Ach, ich habe wirklich geschrien. Das war so schmerzhaft.
Krass.
Ja, weil ich meine, das ist so starker Muskelkater sind ja so Mikroverletzungen in der Muskulatur. Ja, und wenn das so stark ist, da muss man ja auch aufpassen, weil das geht dann halt schon in Richtung Risse. Mhm, ne? Also nicht Mikroverletzungen, sondern größere Dinge, die dann da zerstört sind. Werde ich nie vergessen. Das ist sehr, sehr lange her. Da war ich Jugendlicher. Da war ich, glaube ich, 15 oder was. Ja, aber das hat so unfassbar wehgetan, dass ich den Muskel nie vergessen habe. Ja, und die anderen großen Muskeln kriege ich gerade noch, aber sonst nicht. Ne? So sieht's aus. Ne? Bevor wir uns noch mit der Hallen-WM befassen.
Ja, und dem New York Halbmarathon.
Und ich habe noch eine ganz, ganz spannende Frau auf Instagram und Twitter, glaube ich, gesehen. Ja, die hat eine ganz, ganz schräge, aber wirklich bemerkenswerte Aktion gerade laufen. Ja, ich habe dir das halt auch geschickt. Ja, da müssen wir noch an unseren Partner erinnern für heute.
Richtig.
Ja, wir sind natürlich immer noch mit AG1 von Athletics Greens unterwegs. Ja, hilft uns immer, hatte ich heute schon. Ja,
ich selbstverständlich auch.
Daily Dose, ja, auf Beautiful, weil ich heute Morgen schon Krafttraining machen war, wahnsinnigen Hunger hatte und mir dann direkt so einen kleinen AG1-Shake gemacht habe. Ja, weil All-in-One-Supplement, man muss nicht rumhampeln, sondern hat alles gemeinsam. Und wir haben das Special Offer für euch.
Wir haben das Special Offer für euch. Bei mir gab es heute auch mein AG1 tatsächlich nach dem 20-Kilometer-Lauf. Normalerweise gibt es das bei mir direkt morgens noch vor dem ersten Espresso. Und wie du schon gesagt hast, Ralf, ist ein All-in-One-Supplement, was natürlich sehr komfortabel ist. Man braucht jetzt nicht mehr irgendwie sein Magnesium und sein Zink und was auch immer separat irgendwie sich ordern und dann auch nicht vergessen, das einzunehmen, sondern man hat alles zusammen und zwar in AG1. Und das gibt es bei uns mit einem, ja, ich sag mal, Spezialangebot, kann man sagen, unter www.athleticgreens.com/Bestzeit bekommt ihr das, könnt ihr das bestellen und da kriegt ihr zu der Monatspackung nämlich auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 dazu und einen Shaker und auch eine praktische Aufbewahrungsdose für euer Pulver. Und das Ganze ist relativ risikofrei für euch. Ihr könnt das bestellen und wenn ihr nicht zufrieden seid, habt ihr sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also da ja doch Athletic Greens hier schon sehr, sehr lange diesen Podcast unterstützt, kennen die meisten, die hier zuhören, schon die Werbung sicherlich. Aber für die Leute, die jetzt auch neu dazukommen, sagen wir das alles hier nochmal in voller Länge. Schaut euch das gerne an, www.athleticgreens.com/bestzeit. Und ja, wir freuen uns, dass die Ladies and Gentlemen uns schon hier so lange unterstützen.
Wie immer auch in unseren Shownotes, ist ja klar. Ja. Apropos Shownotes, unsere Folge mit der Marina letzte Woche ist auch sehr, sehr gut angekommen.
Die kommt sehr gut an, ja.
Da haben wir viel positive Rückmeldung bekommen. Ja, wir hatten ja jetzt praktisch so ein Block, ne, Ultra Running, ja, der kumulierte ja dann in der sehr intensiven und sehr, sehr spannenden Folge mit der Marina. Jetzt kommen wir ja in Richtung Frühjahrsmarathons, ja. Ihr habt ja wahrscheinlich alle schon eure langen Läufe am letzten Wochenende gemacht, respektive beendet, ja, weil Anfang April geht's los, ja, mit dem Wahnsinn.
Jetzt geht's langsam Hannover, Schlag auf Schlag, ja.
Hannover, ja, Paris, ja, mein Neffe läuft in Paris mit seinen Kumpels, ja, der hat seine langen Läufe jetzt schon hinter sich, weil das jetzt halt runtergeht, ja. Was wäre deine Empfehlung, bis wann lange Läufe, bis wann
klassischer,
letzten gemacht haben?
Ja, klassischerweise würde ich da ganz konservativ sagen, 2 Wochen vorher. Ja. Also den letzten wirklich, sag ich mal, 30 Kilometer plus Lauf 2 Wochen vorher. Und dann ist, wenn man davor jetzt keine irgendwelchen Einschränkungen, Probleme hatte, ist eigentlich die Arbeit auch getan. Dann kannst du noch
von da an kannst du Rad fahren.
Von da an einfach nur noch auf die faule Haut legen. Nee, das natürlich auch nicht. Aber ich sag mal, dann würde ich jetzt vielleicht noch 2-3 Tempoeinheiten machen für ein gutes Feeling, was halt auch mal ein bisschen schneller ist als Race Pace. Die Woche vorher würde ich maximal irgendwas Medium-Langes machen, nichts Längeres mehr als ein Halbmarathon oder so. Das sollte ja dann mit dem Fitnesszustand, den man dann ja hat, zu diesem Zeitpunkt hoffentlich auch gar kein Stress mehr sein.
Eigentlich easy sein.
Ja, ja, genau. Ja. Und das muss dann auch gar nicht mehr irgendwie verrückt sein vom Tempo her oder sowas, sondern da muss man dann wirklich eher schauen, dass man halt dann auch in diese letzte Woche geht, um sich bestmöglich zu erholen und die Akkus für den großen Tag aufzuladen. Und wie du schon gesagt hast, jetzt geht Schlag auf Schlag. Die ersten Marathons stehen an. Die Halbmarathons gehen jetzt auch schon los auf jeden Fall. Waren jetzt ja schon ein paar auch.
Ja. Du lass uns noch mal kurz dabei bleiben, weil ich das halt auch spannend finde. Tempoeinheiten, ja. Gehst du dann in der Phase, also sagen wir mal so ne, 2 bis 3 Wochen vor dem tatsächlichen Marathon, eher dann in die längeren Tempogeschichten, also eher 2, 3, 4 Minuten oder dann wirklich nochmal Speed machen in Richtung, keine Ahnung, 400er, 800er?
Kann ich gar nicht pauschal beantworten. Hängt immer, glaube ich, ein bisschen davon ab, weil ja jetzt auch jede Vorbereitung ein bisschen anders läuft. Meistens hast du ja nie eine Vorbereitung, die 100% nach Plan läuft. Und je nachdem, was du vielleicht in der Vergangenheit ausfallen lassen musstest oder irgendwie ersetzen musstest, hängt es auch ein bisschen davon ab, wie schnell, wie spritzig fühlst du dich. Wenn du jetzt wirklich sagst, boah, ich konnte meine Longruns irgendwie ganz gut machen, aber so die, sagen wir mal, marathonspezifischen oder vielleicht auch mal so halbmarathonspezifischen Einheiten, die so ein bisschen schneller sein sollen als Marathontempo, die gingen ganz schwer von der Hand, dann kann es schon auch mal helfen, dass man zumindest eine von diesen letzten Tempoeinheiten tatsächlich eher in so einer 400er bis 600 Meter Range macht. Weißt du, so eine klassische Intervalleinheit, dass du sagst, okay, so zwischen 60 und 90 Sekunden oder 60 und 2 Minuten als Belastung.
Könnte aber Muskelkater geben dann wieder, ne?
Ja, würde ich auf jeden Fall nicht als letzte Einheit dann machen vor Marathon, okay. Sondern würde ich dann machen nach den, also du machst Longrun 2 Wochen vorher und dann beispielsweise an dem Mittwoch oder um diesen Dreh rum.
Ob das also 10 Tage vorher dann grob, ja?
Exakt, genau, weil dann selbst wenn du dann Muskelkater bekommen könntest, was ja dann fast zu erwarten wäre, eher in der Oberschenkelrückseite, weil man ja was Schnelleres macht, als man das sonst war, ist das, glaube ich, immer noch genügend Zeit, um das dann auch bis zum Rennen soweit abzupuffern. Dann hast du noch die Einheit am Wochenende, wo du dann vielleicht einen progressiven 20er machst oder ein 20er, wo du die ersten 10 wegen mir moderat machst und dann 10 Marathontempo oder sowas. Also jetzt nichts Umfangreiches, was jetzt dich total müde macht, aber jetzt auch nicht gar nichts macht. Und dann vielleicht unter der Woche noch ein paar Tausender oder sowas, so 3-4 Minuten Belastungen, wenn man jetzt das nicht genau auf 1000 machen möchte.
In Race Pace oder unter Race Pace?
Auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn es schneller ist als Race Pace, aber tatsächlich haben meistens meine Trainer, egal ob damals Kurt Ring oder auch Renato, gibt es meistens nichts Schnelleres mehr als Race Pace. Ich finde es aber eigentlich ganz geil, wenn du nochmal so. Das sollte ich ja jetzt auch nicht mehr, nicht falsch verstehen, du holst an diesem Mittwoch nichts mehr raus. Und im Prinzip geht es in der Woche ja auch wirklich darum, die Akkus aufzuladen. Ich denke aber immer, so ein paar Tausender, die dann vielleicht so 2,55, vielleicht sogar 2,50 am Ende sind, was ja so 10 Kilometer Tempo die also letzten sind.
Bleiben wir mal unter Race Pace, ne? Weil jetzt unter 2,55 ist
genau, schon. Also das wäre dann schon schneller als Halbmarathon-Tempo. Finde ich aber eigentlich ganz gut fürs Feeling, weißt du, du fühlst dich dann auch, du fühlst dich meistens bei den Läufen ja trotzdem gut, weil es jetzt nicht super, super schnell ist. Und ich würde da dann die Pausen jetzt auch nicht zu kurz wählen, also, sondern eher so 90 Sekunden, 2 Minuten. Aber es fühlt sich halt geil an, wenn du das Gefühl hast, ich laufe jetzt 2,55 und es tut mir gar nichts. Und das ist ja dann doch nochmal meistens 10 Sekunden schneller als das, was eigentlich dein Marathon-Tempo
ist. Aber die Belastung ist natürlich trotzdem deutlich härter, als wenn du, also als wenn jeder jetzt in seiner Range des Race-Pace bleibt.
Ja, ne? das stimmt. Ich glaube, bei Renato ist nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich überlege gerade, was haben wir denn vor Berlin gemacht? Ich glaube zum Beispiel vor Valencia haben wir irgendwie, das weiß ich noch, vielleicht da bin ich an der Fähre gelaufen bei uns. Das heißt, ich glaube, es waren 2x5 Kilometer. Also kurzes Warm-up und dann einfach 5 Kilometer moderat, sag ich jetzt mal, so 3,20er Tempo. Das ist ja nicht mal Marathon-Tempo sozusagen. Mhm. Und dann 5 Kilometer Marathon-Tempo. Und das war's. Das ist eigentlich jetzt nichts Aufregendes dann mehr.
Ja. Gut, also dem kann ich halt folgen, weißt du, weil das ist dann ja das Zieltempo in einem sehr überschaubaren zeitlichen Rahmen.
Genau.
Ja, also das kann man ja dann auch, es geht ja immer darum, Belastung und Regenerationsfähigkeit.
Ja.
Ne? Und Effekt, ja, also welchen Effekt kann das noch haben?
Ja.
Ja.
Nur für den Kopf, alles, meiner Meinung nach.
Alles, was in der letzten Woche passiert, sollte ja jetzt nicht mehr den Körper so belasten, dass eine Anpassung stattfinden muss.
Genau.
Weil das ist ja ein Trainingseffekt, der erzielt, nämlich dass man den Körper schwächt und dann eine Anpassung erfolgt.
Ja.
Das kriegst du nicht mehr regeneriert in der letzten Woche.
Nee.
Ja. Und wenn du anfängst, Sachen zu machen, die deutlich kürzer sind, hast du halt die Gefahr, dass es halt dann noch Muskelkater gibt, was sich ja total schlecht ist im Hinblick auf so eine Geschichte. Ja, und weil du bei Steifigkeit ja vorhin kurz warst, man braucht natürlich schon eine gewisse Steifigkeit, um so lange zu laufen. Ne? Also so eine übertriebene Fluffigkeit in der Oberschenkelrückseite ist nicht förderlich zwingend für lange Laufen. Ne? Also das nicht, dass man das falsch versteht. Also es ist nicht ideal, wenn man in der Lage ist, einen Spagat zu machen.
Das,
also jedenfalls nicht als Läufer.
Nee, genau. Ne? Das ist total witzig, weil ich hatte... das war aber dann schon Donnerstag letzte Woche, eben auch bei Jan schon mal angemerkt, dass man
hätte... Ich dachte, du hättest einen Spagat gemacht.
Nee, Gott, das wird glaube ich nichts mehr werden in diesem Leben, aber das ist nämlich sehr interessant. Also muskuläre Spannung hat, glaube ich, sehr viel auch mit Genetik schon mal zu tun. Kann man natürlich beeinflussen durch diverse Sachen, heißes Bad, ist regelmäßiges Stretching. Natürlich kann man das bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Aber zum Beispiel, was auch interessant ist und unterschätzt ist, ist Gelenksteifigkeit. Auch das ist... größtenteils, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, ist genetisch bedingt. Natürlich, wenn du als kleines Kind, wenn du Eltern hast, die, sagen wir mal, Balletttänzer waren und die fangen mit dir als kleinem Kind schon immer an, dass du einen Spagat übst und dass du dein Bein zum Kopf hochziehen kannst. Da in diesem Alter kann man das, glaube ich, schon beeinflussen sehr stark noch, wie sich das später dann äußern wird. Ob das dann immer gesund ist, sei mal dahingestellt. Aber da geht das vielleicht noch. Gelenksteifigkeit heute kannst du, glaube ich, nicht mehr groß beeinflussen. Und bei mir ist es halt schon eher extrem fest. Hatten wir jetzt halt auch den Fall wegen des Sprunggelenks. Da hat dann Jan auch schon mal gemeint, am Donnerstag schon, vor diesem Freitagtermin, meinte, Alter, dein Sprunggelenk, ey. Also die waren jetzt schon nie fluffig, die beiden. Also links und rechts. Aber jetzt rechts ist halt echt deutlich schlechter gewesen als links. Und dann hat er halt auch gesagt... Aber das musst du so sehen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also wenn du jetzt natürlich, für Turnen wäre es jetzt schlecht, sage ich jetzt mal, mit der Voraussetzung. Aber für Laufen ist es an sich jetzt nicht verkehrt, dass du eine relativ hohe Gelenksteifigkeit hast, weil die Kraftübertragung natürlich relativ gut ist. Und das hängt natürlich dementsprechend sehr stark davon ab, was du natürlich für eine Art von Sport auch ausüben möchtest. Und das hat mich echt zu der Frage geführt, wie findet man seinen Sport? Also hat das vielleicht auch mit diesem Unterbewusst, als Kind entscheidest du dich ja nach dem, was dir Spaß macht, aber macht dir das Spaß, wo du das Gefühl hast, du bist gut, weil vielleicht deine körperlichen Voraussetzungen unterbewusst, also dass du halt merkst, ich bin beweglich, deswegen macht mir Turnen Spaß oder ich habe ein gutes Gefühl für, keine Ahnung, Raum oder sowas. Oder das ist, da hatte ich ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich bin noch zu keiner abschließenden Meinung gekommen, muss ich sagen.
Nee, ich glaube, dass das anders funktioniert. Also ich meine, klar, es spielt natürlich schon, positive Kicks spielen ja eine Rolle. Ne? Also wenn du als Kind, Jugendlicher, Heranwachsender, wie auch immer, positive Kicks kriegst durch das, was du machst, ist es halt einfacher, dabei zu bleiben. Ja? Ja. Und wenn man dann in einen Leistungsbereich geht, dann müssen da, glaube ich, mehrheitlich positive Kicks, also sowohl im täglichen Training als auch jetzt on the long run, rauskommen, sonst würdest du das ja nicht so machen.
Ja.
Ja. Aber wie findet man seinen Sport, ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Voll, ja, oder? Weil das ganz viel natürlich mit Peer Group zu tun hat. Ja. Also mit wem bist du in bestimmten Phasen deines Sozialisierungsprozesses zusammen?
Stimmt.
Ja. Wohin gehst du? Ja. Gehst du mit den Eltern zu dem Sport, den die Eltern betrieben haben? Mhm. Ja. Gehst du mit den Nachbarkindern zu XY-Sport? Ja. Gehst du in der Schule? Ja. Weil da ja auch hin und wieder solche Prozesse stattfinden. Oder dass es Lehrer gibt, die halt ein hohes Engagement haben und in ihren Sport halt Leute holen. Ja, das ist so eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht, ob man da nicht mal eine Doku zu macht. Ja, weil das ist mir bei den Olympischen Spielen halt nochmal aufgefallen. Es gibt halt eine kleine Gemeinde in Florida. Mhm. Ja, und aus dieser Gemeinde kommen 3 Eisschnellläufer, die eine Medaille gewonnen haben. Ja, wow. Warum kommen die aus Florida und haben das gemacht? Weil es dort eine Rollschuhbahn gibt. Ja, und auf dieser Rollschuhbahn ist eine Trainerin mit deutschen Vorfahren, Rainy Jennings heißt die, ja, die Kinder einsammelt. Ja, die sagt, hey, komm, ja, ne, die klassisch sagt, hey, kommt doch mal vorbei, ja, habt ihr nicht Bock, ja, wir machen da Speed.
Okay.
Ja. Und hat die halt so entwickelt, dass die schon im Rollsport halt sehr erfolgreich waren. Mhm. Und jetzt haben bei diesen Olympischen Spielen, also einmal Gold, Erin Jackson über 500, ja, aber auch Brittany Bowe und Mentia, Joey Mentia, ja, die haben alle drei eine Medaille gewonnen. So, überleg mal, aus so einer kleinen Gemeinde, von einer Trainerin, kommen drei olympische Medaillengewinner in einer Randsportart. Ja, Eislauf ist ja jetzt im Vergleich zu Laufen eine Randsportart. Und das bringt mich halt dazu, dass das eher solche Zufälle sind, als dass man tatsächlich bewusst seinen Sport wählt.
Ja, 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 wahrscheinlich.
Ja, also, weil nimm mal, überleg mal, wie du dazu gekommen bist. Ja, du hast halt Leute in deinem Umfeld, total. Ja, Sindelfingen, Glaspalast, Floschenstadion, ja, Leichtathletik großgeschrieben in eurer Gemeinde.
Ja.
Ja. Und dann geht man halt dahin, weil man beim Fußball irgendwie nicht klargekommen oder nicht weitergekommen ist, weißt du? Das ist schon spannend, ja. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Bei mir gab es halt eine Schülerruderriege, ja. Und das war halt ein Lehrer von uns in der Schule, der selber leidenschaftlicher Ruderer ist. Ja, der ist über 80, der Typ. Der ist immer noch jeden Tag, ja, bei uns gibt es einen Kanal, ja, den Wesel-Dachel-Kanal, der ist immer noch jeden Tag auf dem Wasser. Ja, jeden Tag. So, und der hat irgendwann eine Schülerruderriege gegründet. Ja, der Ruderverein in Dorsten war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr groß aktiv. Ja, den gab es mal vor etlichen Jahren, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr groß aktiv. Aus dieser Schülerruderriege, ja, sind in den dann folgenden Jahren insgesamt 4 Ruderer in der Nationalmannschaft gewesen, haben WM-Medaillen und olympische Medaillen gewonnen.
Wow.
Ja, und zwar reden wir, also eine Frau, 3 Männer, ja, und die 3 waren alle 3 im Achter. Also jetzt nicht irgendein Boot, sondern im Achter.
Ja.
Ja, 2-mal Schlachtmann im Achter, im deutschen Achter. Ja, also das ist crazy. Ja, und jetzt sind halt aus diesem Kontext, also aus dieser Ruderriege, Schülerruderriege und dann Ruderklopp, weitere 2 Olympia- und WM-Ruderer entstanden. Ja, Christian Reinhardt und Jason Osborne, die auch dort in so einer Kleinstadt, ja, aus dem Rudern sehr erfolgreich international geworden sind. So, verstehst du, das ist, glaube ich, dann schon stark Opportunity schaffen, ja? Also Gelegenheit schaffen, um in einer kleineren Sportart erfolgreich zu sein. Ja, so, und was machen junge Menschen in Kenia?
Ja. Ja, klar.
Die gucken die gehen natürlich halt laufen, ja, weil sie sehen, dass man da erfolgreich sein kann, ist das eine.
Haben ihre Vorbilder vor der Haustür,
ja,
natürlich.
Ja, weil aber auch alle anderen laufen.
Genau.
Ja,
ja. Ne? Also ja, hängt sicherlich mit dem Umfeld auch sehr stark zusammen wahrscheinlich. Und dann ist es aber dann doch manchmal wieder erstaunlich, finde ich. Weißt du, wenn du dann unter dem Aspekt betrachtest, was ich tatsächlich für sehr wahrscheinlich halte, ist es doch dann wieder erstaunlich, dass Leute zu einem Sport kommen, die das machen, weil es ihr Umfeld macht oder weil sie einen engagierten Lehrer oder Trainer haben, der sie zu diesem Sport gebracht hat. Und dass es dann manchmal tatsächlich so richtig Ausnahmetalente gibt, die für eine Sportart, jetzt sagen wir mal Leichtathletik, würde ich jetzt sogar eher ausschließen, weil die Leichtathletik an sich ja so viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Also für jeden Körpertyp, sage ich jetzt mal, findest du da im Zweifelsfall eine Disziplin.
Ja, ich sage ja immer, Panoptikum der Menschheit.
Genau, also das ist, finde ich, jetzt sogar, alles, ja, ist die Leichtathletik gar kein gutes Beispiel, sondern du müsstest jetzt eine Sportart nehmen, die wirklich ein spezifisches einen spezifischen Typus Athlet braucht sozusagen, ja? Und dass du dann diese Sportart anfängst, weil vielleicht dein Schullehrer begeisterter Handball- oder Volleyballer von mir aus ist und sagt, hey, ich mach da auch Trainer in einem Verein und hättest du nicht Lust, und dann die Kids dazu bringt und dann vielleicht, dass dann jemand das tatsächlich wahnsinnig gut kann, ist ja dann eigentlich totaler Zufall. Also dass der dann vielleicht noch groß wird und dass er vielleicht, keine Ahnung, das ist ja dann eigentlich, ja, dann schon wieder oft sehr erstaunlich, dass solche Leute vielleicht dann mal Olympische Spiele teilnehmen oder sowas.
Es geht ja immer um Talentepool, ne? Also,
ja,
weil jede Gesellschaft hat ja nur einen begrenzten Pool an Bewegungstalent.
Ja, ja,
ja. Und wohin geht dieses Talent dann? Ja, also das Allermeiste geht natürlich verloren,
ja, ja,
weil,
ja, genau,
die Leute dann halt entweder nicht diese positiven Kicks haben, ja, oder in ihren Sport, ja, der sie über eine längere Zeit begeistert, dann finden oder weiterführen. Ne?
Ja, ja.
Aber überleg mal, wie viel Quereinsteiger du dann nachher in der Leichtathletik tatsächlich noch kennengelernt hast.
Mhm.
Ja, weil was ja erstaunlich ist.
Selbst Dieter Baumann ist doch relativ spät erst eingestiegen, glaube ich.
Ja, ja. Ne, was ja erstaunlich ist, habe ich das nicht schon mal erzählt hier. Ich hatte mir die Jugendweltmeisterschaften von 2018, glaube ich, nochmal angeschaut, weil ich es wissen wollte, wie viele Leute davon kenne ich eigentlich noch oder wie viele sind jetzt in der internationalen Klasse?
Ah, interessant.
Ich war schockiert.
Nicht mehr viele wahrscheinlich.
I was officially shocked.
Okay.
Shocked. Also das war eine Weltmeisterschaft, wo die deutsche Mannschaft ziemlich erfolgreich war. Mhm. Ich kannte noch nicht mal 5 Namen. Ja, und davon sind kaum welche jetzt in der deutschen Spitzenklasse angekommen. Die waren auf Weltniveau in ihrer Altersklasse, und da reden wir jetzt nicht über sehr jung, ja, kann man auch darüber diskutieren, warum man in dem Alter überhaupt schon auf Weltebene Wettkämpfe macht. Das ist halt eine andere Frage, aber spielt jetzt hier nicht so eine Rolle, sondern die waren als 16-, 17-Jährige sehr, sehr, sehr erfolgreich auf einem internationalen Level. Und die sind jetzt nicht mehr zu sehen in der deutschen Spitzenklasse oder fast nicht mehr zu sehen. Und das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Also ich bin ja tatsächlich im weitesten Sinne dann doch eher einer von diesen Quereinsteigern. Nicht, weil ich nicht schon früh mit Laufen begonnen habe, sondern weil ich so diese 3-4 Jahre hatte, in denen ich kaum sportlich aktiv sein konnte wegen dieser Wachstumsproblematiken mit diesen Wachstumsfugen in den Knien. Also ich bin ja dann wirklich erstmals deutsche Meisterschaften im Stadion bin ich erst mit 19 gelaufen, nämlich zweites Jahr Jugend A damals. Das waren also vielleicht hier und da mal Cross, wenn ich 2 Monate in meinem Stück laufen konnte und die einen dritten Mann gebraucht haben für eine Mannschaft, das ja, aber das hatte nichts mit einem seriösen Saisonaufbau zu tun, das ging einfach damals nicht, weil das einfach sehr stark abhängig war von meinen Wachstumsschüben. Das heißt, die ersten Erfahrungen bei deutschen Einzelmeisterschaften waren erst zweites Jahr Jugend A. Das ist jetzt auch verhältnismäßig spät. Das heißt, mir fehlt der komplette U18-Bereich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, das erste Mal U23-EM, da war ich ja dann dabei damals, Kaunas. Von den Leuten, mit denen ich damals dort war, im gesamten Laufkontext, ich überlege jetzt gerade, kann ich jetzt einige Namen hier droppen, die du sowieso kennst, Ralf, aber auch andere Leute, die jetzt wahrscheinlich sich da vielleicht zu Hause interessieren. Da war Rico Schwarz dabei mit mir über 5000, da war Musa Roba Kinkal dabei, da waren Matti Markowski dabei, da waren Robin Schembera dabei, Sebastian Kainer dabei, die alle in der Phase sehr viel besser waren als ich, auch in ihren auf ihren Strecken und auch bei einigen von denen man, glaube ich, sehr hohe Erwartungen auch hatte, was da noch alles kommen wird. Ich meine, Robin braucht man nicht reden, also ich will jetzt auch nicht Sebastian klein reden, aber Robin hatte ja schon mal relativ früh damals eine 1,45 irgendwann mal gehabt, mit Anfang 20, glaube ich sogar schon. Der ist gelaufen damals bei der U23-EM, leider nicht so gut, aber ist gelaufen zum Beispiel gegen einen Adam Kschott oder solche Leute, die es heute durchaus noch gibt und auch auf Weltniveau ja noch unterwegs sind. Aber von all diesen Leuten damals, bei den Damen müsst ihr jetzt kurz überlegen, ja, gut, Susi Lutz, mit der ich damals zusammen war, war dabei über Hindernisse, wie hießen die nochmal, die Julia Hiller, die hat, glaube ich, also Susi hat damals eine Medaille gewonnen, Julia war, glaube ich, auch einige Jahre über Hindernisse sehr gut dabei noch, das war so die Generation vor Gesa und sowas, gibt es heute nicht mehr.
Sind nicht, man sagt ja immer so, sind nicht durchgekommen.
Genau, ne? Sind nicht durchgekommen.
Also, welche Gründe das hat, ist schon mal spannend.
Kann man jetzt natürlich sagen, ne? Also, ich bin jetzt schon relativ alt, das soll jetzt gar nicht wieder hier Fishing for Compliments sein, sondern ich bin natürlich, wenn man das jetzt auch ganz objektiv betrachtet, im Straßenlaufbereich, bin einer der ältesten Läufer, der noch aktiv ist jetzt aktuell. Deswegen ist das jetzt natürlich nur begrenzt aussagekräftig, aber selbst, also wir reden jetzt nicht davon, dass die vor 2 Jahren aufgehört haben, sondern die meisten von denen, die wir gerade genannt haben, das liegt ja schon Jahre zurück, dass die dann aus verschiedenen Gründen ja dann irgendwann ihre Karrieren beendet haben. Aber ja, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Es ist dann schade, dass von den Talenten, die man ja irgendwann mal in einem Talentpool findet, dann trotz alledem so wenige dann irgendwann mal durchkommen.
Aber weißt du, wo das übrigens auch nicht unähnlich ist? Im Fußball, erstaunlicherweise. Mhm. Ja, also wer da zum Beispiel A-Jugendmeister wird, ja, die träumen ja alle schon groß.
Von, ne? Profiverträgen. Und
Die träumen von Profiverträgen. Mhm. Ja. Und dann schau dir das mal an, wie wenige aus diesen Mannschaften überhaupt nur in der dritten, zweiten Liga landen, geschweige denn in der Bundesliga.
Ja, weißt du, was ein Problem ist?
Ist verrückt.
Glaube ich, also zumindest in der Leichtathletik, wahrscheinlich in anderen Sportarten auch, das Problem zum Teil, ja, muss ich jetzt vorsichtig sein, aber liegt einfach auch an Also wir machen dann schon, oder damals mit 13, 14, das war bevor diese, dann erst danach kam diese Wachstumsthematiken dazu, mit 13, 14 war ich schon mal in einem Landesnachwuchskader mit 13, das hieß, glaube ich, damals F-Kader oder irgendwas. Das wurde gesichtet, da wurden dann anhand von Bestenlisten mal die Top 15 oder 20 in, ich glaube sogar nur in Württemberg, glaube ich, eingeladen zu so einem Stützpunkt, wo man an einem Wochenende verschiedenste Tests gemacht hat. Also gar nicht nur laufspezifische Tests, sondern man hat natürlich einen Cooper-Test gemacht, aber wir haben auch genau die gleichen Tests gemacht wie die Kugelstoßer, wie die Sprinter. Da ging es um Tappings mit einer Matte, Reaktionszeiten, da ging es um, wie hoch kannst du, alles Mögliche. Und dann kriegst du so ein Spinnendiagramm, welchen Bereich bist du halt gut und welchen bist du nicht so gut. Und dann versucht man natürlich zu analysieren, wo dein Weg hingeht, sag ich jetzt mal.
Ja, 400, 1500 Kugelstoßen.
So in der Art, genau. Und ja. Bei mir war es ja damals so, also ich, klassischer Spätentwickler, war damals einer der kleinsten und schwächsten und überhaupt halt offensichtlich Lunge und irgendwie einen Grundansatz von Ausdauervermögen hatte ich offensichtlich schon, weil ich war halt in diesen Top 15 oder Top 20 damals drin. Aber da haben die dann natürlich auch so medizinische Untersuchungen gemacht und Prognosen, wie groß wird man und so weiter. Prognose damals, da hat man ja auch gesehen, dass das halt auch nur eine begrenzte Aussagekraft hat. Prognose war halt so, ja, mittelmäßiges Talent, kann man so stehen lassen, würde heute noch nicht sagen, dass ich jetzt wahnsinnig talentiert bin, aber auf jeden Fall hieß es damals, ja, erwartete Größe 1,75 plus minus 5 Zentimeter. Ich bin 1,88, also da muss man ja schon mal sagen.
Gutes Essen zu Hause.
Ja, genau, da muss man ja schon mal sagen, da gibt's ja eine gewisse Fallhöhe in diesen Tests und Bemessungsgrundlagen.
Ja, das stimmt.
Und ganz viele Leute, die damals halt super Tests hatten, waren halt körperlich einfach schon viel, 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 viel weiter. Und dieser Unterschied, der da klafft, der negiert sich ja vielleicht dann irgendwie 3-4 Jahre später. Und das Problem ist ja dann teilweise auch, dass da Talente meines Erachtens nach falsch eingestuft werden, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Weil Leute, die natürlich offensichtlich körperlich schon viel weiter sind, die schon größer sind, dadurch auch vielleicht eine andere Muskelverhältnis und keine Ahnung was haben, das heißt ja nicht, dass die schlecht sind. Aber das heißt, die werden teilweise oft so wahnsinnig überschätzt. Und mit dieser Erwartungshaltung, die ihnen ja dann auch präsentiert wird, wenn wir im Leistungssport hier sind, daran auch irgendwann dann fast scheitern, weil bei denen wachsen dann halt die Bäume nicht in den Himmel irgendwann mehr, sondern da holt dann mal die harte Realität ein, dass es halt stagniert und nicht ständig von alleine weitergeht. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, dass teilweise so auch so Nachwuchsnationalmannschaften, dass man die Prozesse, wer da reinberufen wird, glaube ich, anders noch ein bisschen fassen muss, glaube ich.
Da kommt ja noch etwas dazu. Ein Jahr ist ja in solchen Zeitkategorien, also in der Pubertät, sage ich mal grob, ja, also in der Wachstumsphase, ist ja wahnsinnig viel Zeit.
Absolut.
Das heißt, wenn du jetzt im Januar geboren bist, bist du ja in deinem Jahrgang schon mal fast ein Jahr älter als die im Dezember geboren
Absolut.
Sind.
Absolut.
Ja. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und die Häufung von Leuten, die in Kadern und in Nationalmannschaften sind, die aus dem ersten Halbjahr sind, ist eklatant.
Ja.
Ja, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und tatsächlich hat der belgische Fußballverband das aufgebrochen.
Okay.
Ja, und das haben die ja mit einem relativ kleinen Pool an Menschen überhaupt, ja, über Jahre sehr, sehr gute Nachwuchsmannschaften und einen sehr hohen Transfer aus ihren Nachwuchsmannschaften in die A-Nationalmannschaft im Fußball. Mhm. Ja, weil sie diese Logik in einer Altersentwicklung verstanden haben und nicht nur altersspezifische Koordinaten aufstellen, ja, weil du dann, ja, du hast ja bis zu 12 Monate Unterschied
drin. Ja, natürlich.
Und das ist ja wahnsinnig viel in einer Entwicklung von Jugendlichen.
Auf jeden Fall.
Ja, also gibt's einen Haufen Ansätze, eine Menge Ansätze, die man falsch machen kann. Ich habe manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen bei meiner kleinen Tochter. Ja, weil was macht die? Leichtathletik, ja, wie Papa, ja, und schwimmen wie Mama. Ja. Und dann denke ich auch immer, haben wir die jetzt gepusht oder was? Ja.
Nee.
Und dann denke ich immer, nee, die findet das total toll und hat da super Gruppen und so, ja. Aber so im stillen Kämmerlein, so bei mir denke ich dann auch immer so, nicht, dass wir die jetzt irgendwo so unterbewusst irgendwie hingepeitscht haben, aber
ich
sehe mich jetzt nicht so als Kunstlauffater oder als Kunstlauffater.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass das aber eine natürliche Reaktion von Eltern ist. Ich glaube, das haben sich meine Eltern auch oftmals gefragt, weil natürlich von außen das, glaube ich, auch so beäugt wird, wenn ein Kind erfolgreich ist in der Sportart, dann ist so ein Automatismus in der Gesellschaft häufig, nicht immer, aber häufig so, boah, die Eltern müssen da immer voll dahinter sein und so das Kind antreiben und pushen. Das ist ja oftmals nicht der Fall. Ich glaube sogar, das Gegenteil ist der Fall. Wenn das Kind, also spätestens wenn ein Kind, auch im Teenageralter, ist ja nicht ungewöhnlich, dass dann vielleicht auch man in eine leistungsorientiertere Phase des Sports wechselt, weil es einem ja offensichtlich Spaß macht, weil man Spaß daran hat, sich sportlich zu verbessern oder seine Grenzen auszuloten. Das ist nicht ungewöhnlich, aber spätestens dann ist das ja, glaube ich, also so kenne ich es halt von mir, ist das ja ein intrinsischer Impuls des Kindes sozusagen.
Ja, er muss ja sein, weil sonst machst du das nicht lange.
Genau, ne? Sonst hören die ja auch auf von alleine. Und ich glaube, das ist ja der springende Punkt. Also wenn das, in dem Fall, jetzt nehmen wir deine Tochter wieder als Beispiel, wenn die keinen Bock daran hätte, Schwimmtraining zu machen oder Leichtathletiktraining zu machen und auch da auch an Wettkämpfen teilzunehmen, dann wird das jetzt über kurz oder lang dann irgendwann auch nicht, also das hört von alleine dann auf, weil ich glaube, du kannst Kinder gar nicht da so reintrillen. Vielleicht in Russland, in China oder in, sag ich mal, Länder, die noch ein bisschen andere Erziehungen haben als wir in Deutschland vielleicht so. Vielleicht geht das da länger. Aber ich glaube hier bei uns inzwischen auch mit den Möglichkeiten an Ablenkungen und Freunden und sonstigen Unternehmungen, wenn du da nicht Bock drauf hast als Kind, dann hören die irgendwann auf einfach.
Ja, ich mache mir trotzdem Gedanken, wie das kommt. Ja, weil meine Kinder haben ja jetzt ich bin ja relativ spät Vater geworden, ja. Also deshalb, die haben mich ja nie als Leichtathleten gesehen. Ne, also die haben jetzt nicht mich als Vorbild, als Bewegungsvorbild in der Leichtathletik oder sowas, ja, weil da gibt's keine Bild- und Tonaufzeichnungen mehr von, weil das halt, da war noch alles schwarz-weiß. Ja. und ohne Ton. Aber zum Beispiel von Mary ist es ja schon so, die ist dann nicht mehr so hardcore aktiv geschwommen, ja, aber die ist ja zum Beispiel im fünften Monat schwanger noch deutsche Mannschaftsmeisterschaften geschwommen. Okay. Ne? Also das ist natürlich auch spannend. Ja? Also da würde ich eigentlich auch gerne mal eine Forschung zu sehen, ja, ob das schon einen Effekt halt auf späteres Sporttreiben von Kindern hat, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Sport getrieben hat.
Spannende Idee, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine Forschung, I don't know. Ja, Mary ist ja in der Zeit halt auch Marathon in Berlin gelaufen.
Aber bis wie viele Monate?
Frag lieber nicht.
Oh, okay. Ich kenne mich da muss ich sagen, kenne ich mich noch zu wenig aus, bis
wann man sowas machen kann. Wenn du ja, Schwangerschaft ist ja keine Krankheit.
Nein.
Ne? Also wenn du keine Probleme hast, also was ja wohl sehr unangenehm sein muss, ist, wenn du diese Phase des sich Übergebens hast, ne? Weil dich das natürlich dann halt auch schon schwächt einfach. Ja, da dann halt irgendwie regelhaft weiter Sport zu machen, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. War alles nicht der Fall, war also wirklich eine coole Schwangerschaft, ne, aus meiner Beobachtung als Partner. Ja, wir können das ja nur beobachten. Ja,
wir können es nicht mitreden eigentlich,
ja, genau. Aber wenn du ja regelhaft Sport treiben kannst, ist das ja erstmal für dich halt als auch Körpergefühl, als Sportler, der du dein Leben lang Sport gemacht hast, gehört das ja dazu. Dann ist es halt einfach so, ja. Tatsächlich, das Marathonlaufen ist ja dann nicht erfolgreich gewesen. Also erfolgreich, ist nicht ins Ziel gekommen in Berlin. Okay. Ja, weil es halt dann so eine Problematik am Knie gab. Ja, und da glaube ich, du hast ja einen erhöhten Östrogenausstoß, ne? Also weibliche Hormone. Ja, weil du musst ja Bänder und Gelenke und Sehnen weitstellen können, ja, elastischer machen können, damit die Schwangerschaft eben funktioniert.
Ja, ja.
Und das ist dann halt zu so einer Reizproblematik im Knie geworden, ja, weil man ja auch dringend nach einem 10 Kilometer Wettkampf am nächsten Tag eine Stunde laufen. Ja, nein, ist egal. Ja? Jedenfalls ging es dann halt bis Kilometer 38.
Oh.
Ja, und dann ist das Knie halt einfach weggeknickt. Ja, also jetzt nicht keine Schäden danach, also auch keine Dramatik und so, aber naja, also wenn du jetzt als Partner weißt, okay, das ist jetzt halt in der Schwangerschaft, dann machst du dir schon ein paar Gedanken, wenn du plötzlich keine Zwischenzeiten mehr siehst und sitzt
logisch
da und kommentierst.
Ja, du hast da auch schon, ach Gott, okay.
Ja, da habe ich ja kommentiert, ja klar.
Ah.
Ja. Das ist dann, da denkt man kurz mal,
irgendwas sollte denn, jetzt hier anders sein.
Irgendwas ist da ja, blöd. Ne? Aber ich hatte ja schon eine Ahnung, dass das mit dem Knie eventuell nicht ganz hinhauen konnte. Ja. Und was halt auch eine ganz töfte Idee war, Kniebeuge im siebten Monat.
Oh, okay.
Das ist eine ganz töfte Idee, ja, weil Was macht man mit Kniebeugen? Man macht natürlich eine Festigkeit, ja, in Muskulatur, in die gesamte Hüftgesäß.
Gesäß auch natürlich, vor allem bei Kniebeugen, ja.
Das, ja, da hat sie dann halt auch jemand im Leistungszentrum in Frankfurt gefragt, ob sie das Kind nicht raushaben wollte oder warum sie das macht. Also es gibt Sachen, die man eher machen sollte und eher andere, die man vielleicht nicht macht. Aber was, ne? Wir haben gut lachen darüber.
Ich wollte gerade sagen, wer sind wir da, uns darüber irgendwie meinen, also eine Meinung zu haben.
Doch, lustig machen kann ich mich darüber.
Ich wollte gerade sagen, wir können da ja absolut nicht mitreden.
Schwarzen Humor habe ich jederzeit auf der Hand. Ne?
Ralf, lass uns noch kurz 3 Punkte abklappern, ja, bevor wir hier wieder eine überlange Folge haben. Also du hast auf jeden Fall noch einen, wir sind schon wieder bei der Stunde 8 Minuten. Also pass auf, wir machen kurz, du hast auf jeden Fall noch ein Thema, was du gesagt hast mit einer Athletin, richtig?
Ja, das können wir
zum Ende Schluss
stellen, weil das ist eine schöne Aktion, die könnt ihr euch mal angucken, ja, weil eine bemerkenswerte Frau.
Dann starten wir kurz eher mit einem Wrap-up und werfen noch einen kurzen Blick, damit wir das zumindest, wir haben ja mal gesagt, wir sind ein Lauf-Podcast und natürlich geht es bei uns heute auch um Laufen, aber damit wir auch nicht komplett alle Ergebnisse negieren, die sonst so passieren, werfen einen ganz kurzen Blick, vielleicht noch nach Belgrad, denn in Belgrad, das haben vielleicht viele von euch im Fernsehen auch verfolgt, waren ja Hallen-Weltmeisterschaften. Was da drumherum alles passiert ist, das ist, glaube ich, wir sind kein Leichtathletik-Podcast, wir sind Lauf-Podcast, sage ich jetzt mal. Das müssen wir jetzt nicht alles beleuchten, zumal das Ergebnis der deutschen Mannschaft jetzt auch eher so ausbaufähig war, sagen wir mal. Aber nee.
Also die Zusammenfassungen stehen noch auf sportschau.de, weil ich habe die gemacht.
Okay.
Also erstmal ein bisschen Werbung pro Domo, ne? Da könnt ihr euch die noch angucken.
Sehr gut.
Es ist relativ viel Laufen drin.
Schickt mir nachher einen Link, dann kann ich es in die Shownotes mit reinmachen.
Ja, weil die Läufer ja im Vergleich zum Gesamtteam, es war ein relativ kleines Team, ja, überproportional erfolgreicher
waren. Das wollte ich natürlich sagen, also die Läufer genau, natürlich ja, sehr gut waren, ausnahmsweise ja, mal. Sonst wird ja gerne auf die Läufer mal geschimpft, aber die Läufer waren ja relativ gut.
Ja, aber man muss halt sehen, Leichtathletik ist halt eine weltumspannende, sehr internationale Sportart, an der inzwischen sehr, sehr viele Nationen sehr erfolgreich teilnehmen. Das heißt, bei diesen Hallenweltmeisterschaften haben knapp 30 Nationen Medaillen gewonnen. Das ist halt
sehr breit.
Das ist einzigartig. Es gibt keine andere Sportart, wo Erfolge so breit über den ganzen Planeten gestreut sind. Mhm. Was auffällig war, es waren sehr viele europäische Nationen erfolgreich. Ja, also jetzt mal nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Großbritannien, Italien, Frankreich, ja, nicht vergessen, Russland und Weißrussland ausgeschlossen, ja, weil normalerweise hättest du ja auch noch Russland als eine sehr erfolgreiche, sehr große Nation. Gar nicht dabei, trotzdem sehr erfolgreich die anderen europäischen Nationen. Klar, irgendjemand springt ja dann in die Positionen, die russische Sportlerinnen und Sportler offen lassen. Aber dann eben auch Dänemark, Belgien, ja, etliche andere Nationen, die Schweiz sehr erfolgreich, ja, mit Munjinga Kambunji, die 60 Meter der Frauen gewonnen haben, haben Silber gewonnen bei den Männern im Hochsprung, halt solche Sachen. Also alles durchaus sehr erstaunlich, aber eine unglaublich breite Angelegenheit. So, und den einzigen Wertungspunkt, es gibt so eine Punktekategorie in der Leichtathletik, da sind halt die Medaillen, aber da sind halt auch alle Platzierungen bis Platz 8. Und den einzigen Punkt, und deshalb ist Deutschland irgendwo bei Rang 50, ja, im Ranking der Nationen, das müsst ihr euch mal vorstellen, 50. Nation, ja, also Montenegro und Eritrea und so, das sind die Nationen, die da zuzählen. Wenn man bedenkt, dass Deutschland sehr viel Geld ausgibt für Leistungssport, Steuergelder übrigens, ja, und von dem ganzen Geld, das in Deutschland im Sport ausgegeben wird, sind über 10% für die Leichtathletik. Ne? Und das ist viel.
Das ist viel und das ist einmal mehr bin ich froh, dass ich davon nichts bekomme, weil dann brauche ich ein schlechtes Gewissen haben.
Nee, ich finde auch nicht, dass irgendjemand ein schlechtes Gewissen haben kann, aber es ist natürlich wofür wird es ausgegeben? Natürlich für internationale Erfolge.
Klar.
Und mir war halt auch bei diesen Hallen-Weltmeisterschaften einfach zu wenige am Start. Zu viele, die gesagt haben, ja, aber der Sommer mit EM und WM und so weiter. Und wenn ich dann sehe, wie viele Olympiasieger am Start waren, wie viele europäische Nationen das wirklich genutzt haben, auch um Staffelwettbewerbe zu füllen und. Ja, Staffelendlauf bei den Männern, 4x400 Meter in der Halle nicht so oft gelaufen, aber ja, nur europäische Nationen. Mhm. Ja, ausschließlich europäische Nationen. Ja, die Amerikaner, die hatten ein bisschen Pech. Da hat sich einer verletzt. Der ist 150 Meter mit einer Zerrung gelaufen.
Boah.
Ja, was Wahnsinn ist, weil es so schmerzhaft ist. Ja, aber die sind dann leider nicht im Finale gewesen. Ja, das war eine rein europäische Angelegenheit. Und umso bemerkenswerter war ja, dass Maximilian Thorwirth, der hat den einen Punkt geholt.
Genau, wir müssen unsere Namen Hanna natürlich Klein, mal noch nennen,
unsere Läuferin. Mit der wir auch eine sehr spannende Episode hatten. Ja, und Robert Faken über 1500 Meter, die Highlights
absolut
haben aus deutscher Sicht.
Absolut. Ja. Platz 8 für Max Thorwirth, Platz 11 für Hanna Klein. Robert war, da hatte ich nicht ganz auf dem Schirm.
Der war auch
11. Auch 11.
Aber der musste ja erstmal ins Finale kommen.
Richtig, mit Vorlauf ja, noch, ne?
Und in seinem Vorlauf, und das war nicht ohne, ja, in seinem Vorlauf war der Weltjahresbeste aus Äthiopien, Arigavi, den hat er rausgelaufen aus dem Finale.
Das ist stark.
Ja, also das, ja, er hat allerdings etwas versucht und probiert, wo man ja immer diskutiert. Er ist direkt aus dem Trainingslager in Südafrika angereist.
Okay.
Und hatte in Südafrika keine Option, auf einer Bahn zu trainieren.
Mhm.
Ja, und war einmal auf einer Bahn, aber da hat es wohl furchtbar geregnet. Und dann fehlt halt die spezifische Tempo, das spezifische Tempotraining mit Spikes.
Na klar, ja.
Ja.
Vor allem für 1500.
Vor allen Dingen 1500, ja. Und dann ist ja sowieso immer die Überlegung, wie nah an einen Wettkampf ran komme ich aus einem Trainingslager.
Ja,
ja, das ist halt immer sehr, sehr schwer abzuschätzen. Ja, Höhentraining ist ja noch das Zweite. Das ist aber kein klassisches Höhentraining gewesen und es war halt Südafrika. Also von daher glaube ich, dass sie das nächste Mal vielleicht anders setzen. Aber überhaupt das Finale zu erreichen, ist schon nicht ganz
ohne. Auf jeden Fall.
Er hatte höhere Erwartungen an sich, weil er eine sehr, sehr gute Zeit schon gelaufen war in diesem Jahr. Ja, aber zweimal auf Weltniveau dann da laufen und da waren sehr, sehr gute Leute dabei. Ja, und auch Jakob Ingebrigtsen,
ja,
Weltrekordler, hat nicht gewonnen.
Nicht gewonnen, aber hat auch, das wollen wir jetzt nicht als Begründung anführen, hat aber auch kurz nach seiner Rückreise, ich glaube am Montag war es direkt veröffentlicht, dass er nach seiner Rückreise positiv auf Corona getestet wurde. Was ja höchstwahrscheinlich in der Entstehungsphase schon irgendwo in Belgrad war, muss man ja mal davon ausgehen.
Ja, ja. Also er hatte wohl beim Lauf selber schon irgendwie ein komisches Gefühl,
ja
weil der Vorlauf war, gut, der Vorlauf ist jetzt natürlich halt auch für die Jungs in der Leistungsklasse, die entledigen sich so eines Vorlaufes, indem sie 500 Meter hart hinten drauf laufen und dann reicht es normalerweise, ja. Also der ist eine 3,30 über 15 Meter gelaufen in diesem Jahr, also Weltrekord in der Halle.
Ja.
Das kann man dann schon, ja. Das war aber zwei Tage davor, das war am Freitag und das Finale war am Sonntag.
Ja.
Und ja, wenn es halt da dann durchzieht, so eine Infektion, dann ist das natürlich schon halt auch einfach nicht mehr möglich, die Top-Top-Leistung zu bringen, offensichtlich.
Da vielleicht noch kurz angemerkt für die Leute zu Hause, die sich vielleicht wundern. Natürlich wurden die Athletinnen und Athleten vor Ort regelmäßig getestet. Er hat das, glaube ich, sogar in seiner Instagram-Story so ein bisschen erläutert, wie oft sie getestet wurden, wie viel PCR-Tests, wie viel Schnelltests. Die waren wohl alle negativ offensichtlich vor Ort, aber als er zurückkam nach Norwegen, war dann direkt positiv. Ja, muss man natürlich hoffen, dass das nicht weiter sich da verbreitet hat vor Ort. Das wird man wahrscheinlich, wenn überhaupt, jetzt dann erst im Nachgang noch mitbekommen. Und das war nicht das einzige sportliche Event am Wochenende. Es gab noch eine Reihe von Straßenläufen, unter anderem auch natürlich den sehr berühmten New York City Halbmarathon. Warum wir den heute ansprechen, vielleicht noch ganz kurz, nicht nur, weil der natürlich auch Weltklasse besetzt war. Ronex Kipruto ist ja auch einen neuen Kursrekord gelaufen. Und das ist ja, glaube ich, soweit ich das weiß, keine ganz einfache Strecke. Waren noch zwei Deutsche am Start, nämlich Richard Ringer und Johannes Motschmann und haben sich beide in einem international durchaus stark besetzten Rennen, glaube ich, sehr gut verkauft. Richard ist 12. geworden. Ich meine, dass Johannes eigentlich, der war 13. Das, glaube ich, sehr gut gemacht haben. Johannes wird auch den Berliner Halbmarathon noch laufen. Bei Richard habe ich heute auf Instagram gesehen, der hat das natürlich genutzt, einerseits, um mal wieder ein Rennen zu laufen und war im Vorfeld auch angeschlagen. Also er hatte, glaube ich, gepostet, dass er zwei Wochen mit einer oder an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung noch rumlaboriert hat. Aber der ist quasi jetzt, hat diesen USA-Trip und den Wettkampf auch direkt genutzt, um jetzt in Flagstaff nochmal die Zelte für ein Höhentrainingslager aufzuschlagen. Ich weiß nicht genau, ob er dann auch plant, in den USA vielleicht noch das ein oder andere Bahnrennen mitzunehmen. Die Kenner der Szene werden wissen, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterrechnet, wir haben jetzt Ende März, jetzt rechnen wir mal 4-5 Wochen weiter, dann gibt's ja immer dieses berühmte, vor allem in der Vergangenheit berühmte Stanford Invitational in Kalifornien. Das ist eigentlich ein sehr, sehr deshalb berühmtes Meeting, weil da oft sehr ideale Bedingungen herrschen für schnelle 5 und 10.000 Meter. Und Richard wird ja wohl bei den Europameisterschaften in München wohl Marathon laufen, aber warum auch nicht mal auf der Bahn vielleicht noch einen Abstecher machen. Bin gespannt, ob er das so macht und hat ja da auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er einen Europacup gewinnen kann über 10.000.
Ja, vor allen Dingen, wenn du ja wirklich mit so einem Ausfall durch eine Lebensmittelvergiftung, was ja auch eine richtig fiese Nummer ist. Ich weiß gar nicht, ob er vorhatte, einen Frühjahrsmarathon eventuell zu laufen.
Nee, das hat er mir zumindest in Kenia schon gesagt, dass er das gar nicht machen nicht möchte. Vorhatte. Aber er hatte sich natürlich
zu viel das Jahr über, ne?
Er hatte sich für New York ein bisschen mehr vorgenommen, natürlich, jetzt in zeitlicher Hinsicht. Da wollte er, glaube ich, schon so ein bisschen attackemäßig unterwegs sein. Es gab eine große amerikanische Gruppe, die so im Bereich von 61, 62 gelaufen ist, was er sicherlich ja auch kann. Und er ist jetzt 62, 55 gelaufen. Das war dann, glaube ich, wahrscheinlich de facto die dritte Gruppe. Wobei man natürlich sagen muss, die Zeit ist ja alles andere als schlecht. Und vor allem auf der Strecke und mit der Vorgeschichte ist das, glaube ich, jetzt ist das auf jeden Fall in Ordnung.
Absolut, ja, das wird ja in diesem Jahr spannend zu sehen sein, wo die Reisen hingehen, weil man eben ein paar Optionen hat. Ja, heute war eine Vorstellung vom Laureus Award und Eliud Kipchoge hat sich noch nicht committed für den Berlin-Marathon im Herbst. Ja, ich weiß nicht, ob er, meinst du, der läuft die WM?
Nee, das glaube ich nicht. Aber er hat doch Anfang des Jahres.
Ist natürlich nicht so weit von seinem Sponsor entfernt, ne?
Ja, stimmt, wegen Nike meinst du.
Ja. Deshalb da bin ich nicht ganz sicher. Das kann noch mal ein paar Sachen beeinflussen.
Das kann sein. Er hat aber auch angekündigt, dass er die Six-Star-Finisher-Medaille möchte. Und ich glaube, da fehlen ihm doch noch ein paar Marathons. Er ist ja Berlin sehr regelmäßig gelaufen. Er ist natürlich London schon oft gelaufen. Ja. Er ist ganz zu Beginn seiner Marathon-Karriere mal Chicago gelaufen. Das wusste ich fast nicht mehr. Und er ist natürlich jetzt
Boston noch nicht gelaufen.
Genau, Tokio ist er jetzt gelaufen, aber das heißt, es fehlt ihm eigentlich noch New York und Boston. Also wäre natürlich New York im Herbst eine Option, auch Option auf jeden Fall.
Ja, also man könnte natürlich tatsächlich im August WM laufen
und dann noch
Also das ginge. Bleibt spannend.
Du hast noch eine Story.
Wo wir gerade beim Marathon sind. Ne? Ihr kennt ja alle Jackie Hunt Brosma.
Klar.
Nee, kennt ihr nicht, ne? Aber das müsst ihr euch, das verlinken wir auch, ja. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Also die hat am 15. Januar angefangen, eine kleine Serie zu laufen. Und zwar jeden Tag einen Marathon. Ja, also jeden Tag einen Marathon. Und zwar, das Ziel sind es 100 Marathons in Folge. Ja. Was schon crazy genug ist, sie hat heute, respektive gestern, ja, weil wegen der Zeitverschiebung, ja, sie hat gestern den 65. hinter sich gebracht und sie hatte schon ein paar harte Tage hinter sich. Ja. Also da hat man schon gesehen, es ist nicht ganz so einfach. Ja, Jackie Hunt Brosma ist euch vielleicht deshalb nicht so ganz bekannt, weil sie aus der paralympischen Szene kommt. Sie ist nämlich am linken Bein Unterschenkel amputiert. Ja, und 100 Marathons
aber
in Folge.
Jetzt die Frage dazu, ist das irgendwie Teil einer Challenge? Nee,
die Challenge hat sie sich selber gesetzt.
Okay,
ja. Zwischendurch hat sie auch gedacht, ja, vielleicht setze ich mir mal andere Challenges, aber ja.
Ja klar, warum auch nicht? Einfach so mal, man braucht eine neue Herausforderung. It's
definitely the hardest thing I've ever done. Why don't I do easy goals?
Ja, nun. Direkt mal 100 Marathons hintereinander, why not?
Ja. Also wie gesagt, sie ist bei 65 und es ist spannend, sie postet das jeden Tag. Sie hat übrigens auch schon tatsächlich Marathons auf dem Laufband gemacht.
Ja, also Frank Schauer lacht da natürlich darüber, den hatten wir hier auch schon zu Gast. Der denkt sich, also Leute, 50 oder nichts, aber ja.
100 in a row ist ein Brett. Ne?
Das ist wirklich, ey.
Aber man muss natürlich auch sagen, 65 ist schon Wahnsinn, aber es ist noch ein langer Weg. Ne?
Ja, das ist noch ein Stückchen zu gehen.
Ja, genau, zu gehen, ne?
Ja, eben nicht zu gehen, aber beeindruckend. Was werden wir verlinken? Du schickst mir später wahrscheinlich ein. Sie ist auf Twitter, glaube ich, aktiv, oder?
Die ist auf Twitter und auf Instagram aktiv, ja. Aber wie gesagt, ich verfolge es jetzt jeden Tag und es ist schön, also was ist ja schön, aber es ist spannend zu sehen, wie auch so diese Mutwellen bei ihr sind, weißt du? Weil sie hat halt so Tage, wo sie total euphorisch klingt und wo sie halt auch so vom Gesicht her und so einen zufriedenen Eindruck macht, aber du siehst halt auch die Tage so um die 55 rum hat sie sich wohl wahnsinnig schwer getan, ja, wahrscheinlich sind das ja so brutale Wellen, die man dann halt auch hat in der Belastung, ja, weil jeden Tag ein Marathon, ich weiß nicht, in welcher Geschwindigkeit sie die läuft, aber das musst du ja in einer Low-Geschwindigkeit machen,
aber sonst funktioniert ja gar nicht, ja. Also losgelöst von der Geschwindigkeit, selbst wenn ich jetzt überlegen würde, mal hypothetisch, ich würde das machen, aus warum auch immer, Anflug von Größenwahn, keine Ahnung. Langeweile vielleicht, nee, aber du, ja, ich sehe das nicht bei mir. Also nicht nur, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern auch jeden Tag einen Marathon laufen, selbst wenn ich das locker mache, in einem lockeren Tempo, dir tun irgendwann, glaube ich, so die Gräten weh, also stelle ich mir zumindest vor, weil, ja, wie trainiert man das? Also, ich sag mal jetzt,
ja, das ist ja das Training in sich.
Genau, dann, das ist das Training in also sich, da kannst du dich jetzt auch nicht wahnsinnig krass drauf vorbereiten, sondern irgendwann werden halt zwangsläufig dann auch die Beine sehr, sehr zu sein und wehtun und schwer sein und dann ist es halt auch jetzt nicht mehr Fun, sage ich jetzt mal, sondern es ist wirklich ein sehr zäher Prozess, sich da dann wahrscheinlich durchzubeißen. Also Respekt für sie auf jeden Fall schon mal. Für mich wäre es, glaube ich, nichts.
Für mich wäre es auch nichts. Nein, ich möchte korrigieren, für mich wäre es gar nichts. Ja. So, ihr Lieben, wir sind auf dem letzten Abschnitt zu unserer 100. Folge. Heute ist die 98.
Yes.
Ja. Wir versuchen für euch einen Spezialgast bei der 100. Folge. Wir wissen noch nicht, ob es klappt, aber wir arbeiten dran.
Hart. Genau, wir können natürlich jetzt nicht so viel teasern, außer dass wir uns natürlich, wie ihr uns kennt, ins Zeug legen, da für euch auch wieder jemand Spannendes hier mal dabei zu haben. Die Hintergrundgespräche laufen gut, da ist der Felix auch involviert. Mal gucken, ob wir das dann auch so hinbekommen. Wir hoffen sehr. Und wir können auch hier natürlich nochmal auf unsere Challenge verweisen, die immer noch auf Strava läuft, in Zusammenarbeit mit Coffee Circle. Diese Challenge, weil die aktuell so gut läuft und weil ihr ja eh schon alles in Grund und Boden rennt, ich glaube, letzte Woche hatten wir fast 35.000 Kilometer, die ihr in einer Woche...
Das sind die ganzen Longruns.
Die Marathon-Fraktion hier, die legt hier echt ordentlich Kilometer zurück. Ich glaube, da hatten wir fast 35.000 Kilometer in der Woche. Also, wir sind eh schon über jedes Ziel hinaus. Nichtsdestotrotz werden wir diese Challenge wahrscheinlich nochmal um 1-2 Wochen verlängern und wir wissen dafür jetzt aber auch schon, was ihr oder sagen wir mal 11 von euch, die daran teilnehmen, gewinnen können und das wird sehr, sehr cool. Ich glaube, das wird für alle Kaffee-Enthusiasten eine Bereicherung sein. Wir wollen das aber noch nicht zu viel verraten. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen und weiter natürlich euer Marathon oder was auch immer Training für diese Sache tracken lassen. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal für euer Laufwochenende so viel Sonnenschein, wie ich heute hatte, aber bessere Beine.
Übrigens, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich hatte ja noch 0 Kilometer zu der Challenge.
Du bist heute gelaufen, ne? Oder gestern? Ich habe es auf Strava gesehen, Ralf.
Gestern. Ja, also eine ganz, ganz kleine Runde nur, aber ich glaube, ich bin jetzt schon bei 11 Wochenkilometern. Juhu! Ja, bin aber noch Rad gefahren. Ja, nur noch mal als Idee, 858 Läufer nehmen da an der Challenge gerade teil. Wow. Das ist schon ganz cool.
Das ist krass.
Ja, und in unserer ureigenen Strava-Gruppe sind wir jetzt über 1300 Läuferinnen und Läufer. Also das ist schon Wahnsinn.
Ja. Ne?
Crazy shit. Ja. Dann würde ich sagen, euch ein schönes Wochenende. Es soll herrlich werden. Ja. Und wisst ihr was? Macht mal die Uhr aus zwischendurch. Setzt euch hin. Ja? Genießt das Leben und die Sonne. Es macht Spaß. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut, ihr. Ciao, ciao.